hervorragend, Freunde. Okay. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Niklas. Ihr seid bei mir zu Hause, genauso wie Pia Kraftfutter. Beziehungsweise Pia ist eigentlich mir nur digital zugeschaltet, da wir aktuell alle bei uns zu Hause sind. Eigentlich sollten wir den Podcast umbenennen. Die Idee kam eben schon von Pia und letzte Woche hatten wir auch so ein Gespräch. Naja, heute reden wir über ziemlich viele interessante Themen, denn Pia ist ein sehr interessanter Gast. Pia ist Aktivistin, Pia ist aber auch Influencerin und Moderatorin. Sie hat einen Podcast, der heißt Lieben, Leben und Liebe, Leben. Leben, Lieben, Lieben. Lieben,
du schaffst
leben.
Das.
Leben, lieben.
Ganz viel Liebe und Leben.
Liebe,
genau.
Leben. Wir reden heute darüber, wie es zum Beispiel für sie war, in eine Schweinezucht einzubrechen, um Massentierhaltung dort zu dokumentieren. Wir reden über ihren Werdegang von der Influencerin hin zur Ökoaktivistin. Aber auch, wir reden darüber, wie es für sie ist, in einer polygamen Beziehung zu leben. Deswegen heißt der Podcast heute, wie lebt es sich frei und unkonventionell? Denn so wie ich Pia bisher kennengelernt habe, lebt sie sehr frei und unkonventionell. Und deswegen begrüße ich Sie recht herzlich. Hallo Pia, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es ist ein sehr schönes Gefühl.
Schön.
Und danke fürs Dasein dürfen.
Ja, gar kein Problem. Schön, dass du da bist. Du hast Podcast-Erfahrung, das heißt, das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass du vor einem Mikrofon sitzt und podcastest.
Nee, überhaupt gar nicht. Aber sonst habe ich ja, ich werde nicht so oft so komplett ausgequetscht, sondern bestimme die Themen selber und rede halt. Also meinen Podcast mache ich mit meiner besten Freundin, was natürlich ein sehr viel gewohnteres Umfeld ist, sagen wir
ja,
es mal so.
Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Na gut, also wir müssen auf jeden Fall gar keine Sorge haben. Wir haben uns auch schon mal kennengelernt. Ich glaube 2018 war das bei so einem Casting. Und damals ging es um ein Umweltformat. Du moderierst jetzt mittlerweile bei Ozon. Das ist so ein Instagram-Umweltformat. Da bist du mit
genau.
am Start. Und ich würde einfach ganz gerne mal so ein bisschen grundsätzlich mit dem Thema ja, Umwelt und was das eigentlich für dich bedeutet, einsteigen. Was ist das für ein Themenbereich? Wie stehst du da emotional zu?
Wow, das ist eine große Frage für ein großes Thema.
Ja.
Also schön, dass du nach der Emotionalität auch fragst. Ich fühle mich sehr involviert, weil die Umwelt ja im Endeffekt jedes Leben auf diesem Planeten betrifft und ich in meinem Leben ziemlich viel Mitgefühl für fast jedes Leben entwickelt habe.
Ja.
Und mich das deswegen sehr betroffen macht, wenn ich sehe, dass unsere Umwelt, das heißt ja eigentlich unsere Lebensgrundlage, aller hier lebenden und fühlenden Menschen zugrunde geht. Und fühle mich aber auch gleichzeitig mit der Thematik sehr bestärkt, weil das ein Feld von Aktivismus ist, wo ich jetzt seit einem Jahr sehr aktiv bin, sehr engagiert bin, auch mich sehr involviert fühle und auch menschlich super viel Stärke schon spüren durfte. Genau, deswegen ist es so ein bisschen, ja, es ist Trauer, Verzweiflung, aber auch ganz viel Mut und Hoffnung und ja. Genau.
Ich finde das auch immer schön und sehr, sehr wichtig, irgendwie mit so der Gefühlslage ein bisschen einzusteigen, weil das sind Themen, die sind einfach wahnsinnig emotional. Also jedem Menschen, denen diese Themen wie Umweltschutz begegnen oder Tierschutz, das sind einfach Dinge, die lassen eigentlich niemanden kalt so richtig. Und vor allem möchte ich auch mich auch nochmal an die Hörer und Zuschauer wenden, die vielleicht sich ein bisschen unwohl fühlen könnten heute bei der Folge, weil es um gewisse Themen geht, womit jeder einfach eine andere Meinung hat. Jeder hat da eine ganz eigene Philosophie dahinter. Und ich würde euch einfach heute dazu einladen, das so unaufgeladen und unemotional, wie es eben nur geht, zu beobachten und einfach mal zu hören, worüber wir reden. Ich bin da auch total offen für, einfach heute ein bisschen mal loszulassen und diese Themen einfach mal ein bisschen laufen zu lassen. Deswegen, wenn ihr euch irgendwann unwohl fühlt, keine Sorge, ihr seid da wahrscheinlich nicht mit die Einzigen, aber dafür ist es umso wichtiger, so ein Gespräch zu führen und sowas zu machen.
Genau, ja. Auch schön, dass du es sagst. Ich möchte auch nicht, dass irgendein Mensch das Gefühl bekommt, dass ich mich in irgendeiner Form wegen Dingen, die ich tue oder denke, als besserer Mensch fühle oder dass wir irgendwas dass andere Meinungen falsch sind. Davon habe ich mich schon vor sehr langer Zeit verabschiedet und finde es ganz im Gegenteil total wichtig, dass alles irgendwie da sein darf. Jedes Gefühl auch und halt auch jede Meinung, die vielleicht anders ist als meine.
Das ist eine ganz wichtige Sache, vor allem wenn es um so Themen wie Veganismus oder Vegetarismus geht, womit du dich auch viel beschäftigst. Also ich persönlich ernähre mich vegetarisch zum Beispiel und dadurch ist alleine, man erschafft dadurch sofort eigentlich einen Druck am Tisch, sage ich mal. Wenn du mit einer Gruppe von Leuten essen bist und du bist eine Person, die kein Fleisch bestellt, dann ist auf einmal da wird automatisch schon bewertet. Wie gehst du mit diesen Situationen um oder beziehungsweise lass uns mal früher einsteigen. Wie bist du zum Thema Veganismus, Vegetarismus gekommen? Was war die erste Verbindung da für dich?
Ui, die erste Verbindung habe ich mit 18 gemacht. Ich habe mein Leben lang super gerne Fleisch und Käse gegessen. Also beziehungsweise einfach automatisch, weil ich das als Kind aufgetischt bekommen habe und es hat mir geschmeckt. Und eine Freundin von mir ist damals, ich war 18, gerade so zu Zeiten des Abiturs, ich glaube schon Veganerin gewesen. Ich fand das irgendwie komisch. habe mich aber aufgrund dessen einfach selber mal informiert, habe, glaube ich, bei YouTube, ich weiß nicht mehr wo, nach Videos, nach Informationen gesucht und bin, glaube ich, ganz stumpf auf ein, zwei Videos gestoßen, in denen es halt um Tierhaltung und um Schlachtung ging. Und es war für mich ein bisschen so, als hätte ich es bis dahin nicht gewusst. Also klar war mir bewusst, dass Fleisch von toten Tieren kommt, so. Aber der tatsächliche Prozess, dass da ein fühlendes Lebewesen hintersteckt, was quasi gefangen gehalten und dann getötet wird, hat mich irgendwie schockiert. Also es war so, stimmt ja, oh mein Gott, wieso hat mir das denn nie jemand gesagt? Also so klar gesagt und auch gezeigt, wie das dann aussieht, wenn so ein Tier halt gefangen gehalten und getötet wird. Und das war für mich, ist so ein bisschen so ein Weltbild zusammengebrochen. Also so ganz, ganz langsam, wo ich irgendwie dachte, hey, meine Eltern haben mir das nicht gesagt, ich habe das nicht in der Schule gelernt. Das, also ich habe mein Leben lang was getan, was im kompletten Widerspruch zu meinen Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit steht irgendwie. Und auch zu meiner Tierliebe, weil ich fand Tiere immer süß.
Ja.
So. Genau. Und das hat mich ziemlich erschüttert und genau, bin auf dem Weg dann Vegetarierin geworden. Hab aber seit dem Punkt, glaube ich, angefangen, alles in meinem Leben, auch unabhängig vom Konsum, zu hinterfragen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, vielleicht verarscht mich die ganze Welt auch in anderen Dingen. So, wer weiß, was noch alles gar nicht so ist, wie ich immer dachte oder wo ich noch gar nicht genug Informationen habe, um überhaupt zu entscheiden, wie will ich handeln oder wie möchte ich leben. Genau, und bin dann auf dem Weg halt auch zum Veganismus gekommen, weil dann irgendwann klar wurde, upsi, auch für andere tierische Produkte werden Tiere Dinge angetan, die nicht nötig wären. Vor allem, weil wir ja auch ohne tierisches Essen sehr gesund und glücklich leben können. Genau. Und es war für mich immer relativ klar, das dann auch strikt zu boykottieren. Das ist mir irgendwie nie wirklich schwer gefallen. Für mich war das irgendwie nur konsequent und hat mir Spaß gemacht, das dann durchzuziehen. Genau.
Okay. Und um nochmal dann zu dem Thema zu kommen, was wir kurz davor angesprochen hatten. Man kommt in diese Situation und bestimmt war es für dich auch, als es ein neues Thema war. Ich weiß nicht, ob du damals dann noch mit deiner Familie zusammengelebt hast oder sowas.
Hab ich noch, ja.
Gerade am Essenstisch mit Mama und Papa oder vielleicht mal bei einem Familienfest mit Oma und Opa ist das natürlich immer ein schwieriges Thema irgendwie. Wie war das dann anfangs für dich, irgendwie das zu erklären? Wie wurde das aufgenommen in deinem direkten Umfeld? Wie war das?
Es wurde, ja, sehr unterschiedlich aufgenommen. Ich hatte das Glück, dass mein Bruder das ziemlich schnell auch eingesehen und verstanden hat und mit mir zusammen tatsächlich Vegetarier wurde. Und meine Familie hat es anerkannt. Wir haben tatsächlich erstaunlich wenig drüber diskutiert. Ich glaube, weil tatsächlich auch zumindest mein Vater schon ein Bewusstsein darüber hatte, dass es eigentlich was Gutes ist und auch für seine Vorstellungen vielleicht der bessere Weg, kein Fleisch zu essen, aber selber nie dazu gekommen ist, das konsequent durchzuziehen. Ich glaube, es gab so ein bisschen Verdrängung und deswegen wenig Sprache darüber. Aber im größeren Umfeld, also wenn es um Freunde geht, um größere Familienkreise, dann musste ich am Anfang schon ganz, ganz viel erklären. Es war mir super unangenehm, weil es für mich so ein sehr emotionales Thema war. Und ich halt gerade, wenn du frisch davon erfährst, auch noch sehr emotional aufgeladen eigentlich. Also ich hatte ganz viel Wut auch Enttäuschung, auch Nichtverständnis für Menschen, die schon so lange leben und noch nicht gecheckt haben, was da mit Tieren passiert, beziehungsweise nicht entsprechend handeln und was verändern. Aber ich bin ein super harmoniebedürftiger Mensch. So, das heißt, ich konnte das nie artikulieren. Und ich glaube, das tat mir im Endeffekt ganz gut, weil das dazu geführt hat, dass ich mit meinen Verwandten und Freunden auf eine sehr verständnisvolle Art damit darüber gesprochen habe. Also auch so, ja, hey, kann ich voll verstehen, dass das komisch ist, aber ich fühle das halt so und so. Und deswegen möchte ich persönlich das gerade nicht mehr unterstützen. Und ich habe daraus quasi nie einen Angriff gemacht, obwohl ich durchaus die Wut in mir gehabt hätte. Aber ich hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich dachte so, nee, eigentlich bringt er jetzt auch nichts, wenn ich euch beschuldige und ihr mich deswegen noch blöder findet, weil dann hört ihr mir erst recht nicht mehr zu. Und ich wollte ja, dass Menschen verstehen, was ich fühle und warum. Und im besten Fall auch über ihr Handeln nachdenken. Deswegen bin ich auf diesem friedlichen, verständnisvollen Weg schon immer ganz gut gefahren. Tatsächlich.
Das ist nämlich, glaube ich, gerade das Komplizierte, das Schwierige, wenn man eine moralische oder ethische Entscheidung fällt für sich, dann nicht alle anderen zu verurteilen, die diese Entscheidung nicht für sich getroffen haben. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, okay, hat da jemand wirklich willentlich sich auch die gleichen Informationen wie ich angeschaut und dann gesagt, aber es ist okay für mich, Fleisch zu essen. Weil in dem Fall bin ich so ein bisschen, ja, okay, wenn du die Information hast und die Entscheidung dahingehend fällst und sagst, okay, ich kann das mit mir vereinbaren, dann bin ich so eingestellt, okay, das ist in Ordnung. Wie siehst du sowas? Was glaubst du, wenn es darum geht, wenn Leute sich diese Informationen alle anschauen und sagen, okay, ich habe gesehen, ich sehe diese Grausamkeit, ich esse es trotzdem. Was empfindest du da?
Oh, ich finde das super schwierig, weil ohne das halt menschlich böse zu meinen, finde ich, dass es eigentlich keine Rechtfertigung sein darf, Leid in Kauf zu nehmen, nur weil man das selber in Ordnung findet. Weil, also wenn wir es auf was anderes übertragen, was für uns nicht so selbstverständlich ist wie der Konsum von tierischen Produkten. Sagen wir, jemand hat, also keine Ahnung, missbraucht seinen Hund, aber weiß, dass dem Hund das wehtut, aber findet das für sich in Ordnung. Dann würde ich nicht sagen, dass das in Ordnung ist. Also du kannst es ja auch weitertreiben mit dem Missbrauch von Menschen, mit generell Gewalt oder verbaler Gewalt. Es gibt ja Menschen, für die das einfach völlig okay ist, weil sie moralisch anders geprägt sind, zum Beispiel, anderen Menschen Leid zuzufügen. Aber das macht es ja nicht besser, das Leid. Das macht es in dem Moment verständlich, warum der Mensch so handelt. Aber ich würde es damit nicht unbedingt... Lass es nicht als Rechtfertigung gelten, als Grund, warum bestimmte Dinge halt gelebt werden oder halt noch nicht gelebt werden. Also finde ich schwierig.
Okay, das ja. Setzt dann auch schon wieder, setzt die Bühne eigentlich so ein bisschen für das Ding, dass du wirst ja häufig in diese Konflikte immer noch geraten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so für dich ist, weil ich glaube schon, dass wenn man eine Weile lang auch so ein bisschen seinen eigenen moralischen und ethischen Kodex lebt, dass man dann häufig auch Leute um sich ringt, die ähnlich so sind. Hast du Leute in deinem engen Umfeld, die da ganz anderer Meinung sind oder geratet ihr da häufig aneinander oder wie sieht das aus?
Leider nicht. Also ich habe das letztens auch schon mal einem Freund erzählt, dass ich fast ein bisschen traurig bin, dass ich mittlerweile schon so lange vegan lebe und sich mein Umfeld entsprechend angepasst hat. Also nicht unbedingt, dass alle wegen mir Veganer sind, aber wenn das Leben so vor sich hin plätschert und man viel die Dinge tut, die man halt liebt, dann begegnen einem Menschen, die auch viele ähnliche Dinge gut finden. Und bei meiner Familie ist das sehr akzeptiert und mir fehlt oft dieses Aufeinanderprasseln, was ich halt früher öfter noch hatte, weil ich mag an sich den Austausch voll. Also ich mag keinen Streit, aber ich mag halt eine Diskussion, eine ehrliche, kritische Diskussion. Und die ist in meinem Alltag, die muss ich mir schon bewusst suchen. Da muss ich schon in eine Schweinezucht einbrechen und mich dann von Landwirten beschimpfen lassen, damit das mal wieder passiert. Also weißt du, aber ist auch okay. Also ich kann das ja provozieren, wenn ich möchte. Aber im tatsächlichen Alltag so gar nicht mehr.
Ich finde
da
das
bin
auch
in meiner Blase.
Ich finde es auch total eine gute Diskussion, finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der konnte 1A diskutieren. Der war sogar wenn du derselben Meinung warst wie er, hattet ihr trotzdem eine Diskussion, die an Streit gegrenzt ist. Weil es halt einfach, es ging ums Diskutieren. Es geht auch gar nicht. Also es war auch immer in einem vertrauten Rahmen. Deswegen fehlt mir das manchmal. Und wenn man mit fremden Leuten gerade über Ethik und Moral diskutiert, dann ist man sehr schnell so, man will ja auch niemanden verletzen und nichts überschreiten. Aber ja, du hast es gerade schon ein wenig angeschnitten und ich würde auch direkt auf das Thema einsteigen. Du hast letztes Jahr im Januar, war das glaube ich, ein Video hochgeladen, da bist du in einer Schweinezucht drinnen gewesen. Das heißt, du hast auch selber das dokumentiert, du bist mit Kamera hin. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr wart. Was war das für eine Idee? Wie ist das zustande gekommen? War es das erste Mal, dass du sowas in der Richtung gemacht hast und warum?
Ja, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Das kam so zustande, dass mich TierrechtsaktivistInnen auf einem veganen Sommerfest angequatscht haben, weil ich halt schon quasi in der Szene bekannt war auf YouTube. Und die halt regelmäßig Recherchearbeit machen. Also es gibt ja Menschen, die quasi auch ehrenamtlich sehr regelmäßig in solche Stelle einbrechen, um sich halt ein Bild davon zu machen, wie die Bedingungen dort aussehen, um halt das zum Beispiel auch zu melden, weil tatsächlich oft ja auch Verstöße herrschen, die einfach auch ein Veterinäramt etc. Dann mitbekommen sollte. Genau, diese Menschen hatten die Idee, dass es nicht auch, also dass es gut sein könnte, wenn mal ein Mensch mitkommt, die quasi auch Reichweite hat und auch schon quasi persönlich mehr involviert ist in dieser YouTube-Welt, dass Menschen auch mal ein Gesicht dazu sehen, weil oft so diese Recherchearbeiten halt sehr anonym, weil es natürlich auch ein Verbrechen ist. Und dementsprechend halt nicht so nahbar. Also du siehst halt nicht, wer da ist. Du siehst halt nur, okay, es ist irgendwie scheiße. Und haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe tatsächlich keine Sekunde darüber nachgedacht, sondern war so, auf jeden Fall.
mutig.
Auf jeden Fall auch was natürlich niemals ich alleine gemacht hätte, was auch niemand alleine machen sollte. Ich glaube, gerade überzeugte VeganerInnen könnten dazu tendieren, schnell mal zu denken, yo, ich habe auch irgendwo eine Schweinefarm, keine Ahnung, was in meiner Nähe, ich breche mal ein, nehme mal ein Schwein mit. Aber das ist, glaube ich, schon was sehr, sehr gut geplant sein muss. Nicht nur aus Schutz vor, also als Eigenschutz, Selbstschutz, sondern auch einfach um die Tiere, um den Landwirt nicht unnötig zu gefährden etc. Und das war schon sehr, sehr professionell, weil es halt Aktivistinnen waren, die das, wie gesagt, regelmäßig machen und mich dann mitgenommen haben. Also wirklich nachts getroffen, ganz, ganz lange Vorbesprechung gemacht, dann mit dem Auto möglichst unbemerkt irgendwo im Wald um die Ecke geparkt, dann durch den Wald gelaufen. Also so, ja, das war schon Krimi-Gefühl, tatsächlich.
Richtiges James-Bond-Gefühl.
Habe ich eine Frage vergessen, warum? Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich bis jetzt alles gemacht habe an Online-Aktivismus und so ein bisschen nett darüber reden, wie es sein könnte und was ich alles denke, reicht mir nicht mehr. Und ich wollte das Leid auch selber nochmal sehen, selber dokumentieren, um mir auch vielleicht noch mehr das Recht, um noch mehr das Recht zu fühlen, auch dafür einzustehen. So ich habe es mit eigenen Augen gesehen, weißt du? Ja. Dann ist es so, ich bin da gewesen und ich kann so ein persönliches Video auch nochmal viel eher Menschen zeigen, die mich kennen oder halt auch nicht kennen. Aber genau, das war für mich irgendwie ein schöner Weg, da einfach nochmal weiterzugehen und halt auch vielleicht ja sowas, was Leute als mutig empfinden, zu tun, einfach um mir klarzumachen, aber auch um anderen Menschen klarzumachen, wie dringend mir das ist, sodass ich quasi auch bereit bin, vielleicht was zu riskieren irgendwie, weil ich denke, dann zeigt das auch, dass es nötig ist, weil halt Missstände existieren.
Ja.
Genau.
Ja, voll super, super interessant. Ich finde es mega mutig, dass du das gemacht hast. Ich will auf jeden Fall auch gleich ein bisschen die Geschichte und die Eindrücke weiterhören. Ich wollte an der Stelle nochmal, weil ich habe letztes Jahr was Ähnliches gemacht, aber so um die Jahreszeit vom Mai herum. Ich war nämlich ich bin nicht in so eine Zucht eingebrochen und habe das dokumentiert, sondern ich habe in Neuseeland auf einer Kuhfarm gearbeitet, da wo Kälber gezüchtet worden sind und habe einfach mal einen Monat lang, habe ich gewooft, das heißt, ich habe da Verpflegung und Unterkunft für bekommen und war für mich war das ein ähnlicher Antrieb. Ich habe gesagt, ich sehe da meine Ideologie, aber ich möchte auch ganz gerne mal mal Teil davon sein und auch nah an diesen Tieren dran sein und diese Lebewesen mal wirklich, weil das, finde ich, ist das immer das, was ich auch viel kritisiere. Man weiß, man hat gar keinen Kontakt zu diesen Tieren. Man hat auch grundsätzlich keinen Kontakt zu Tod und keine Vorstellung von Tod und was das eigentlich bedeutet. Da, wo ich war, das war eine sehr kleine, sehr liebe Farm, sehr viel Platz für die Tiere. Da wurde auch nicht geschlachtet, da wurden nur kleine Babykälber hochgezogen. Das Grausamste, was halt da getan wurde, ist, dass diese Kälber eben an Tag 1 der Mutter entrissen werden und dann gehen die Kälber eben in den Stall und da werden die dann eben von uns tagtäglich gefüttert. Aber als ich angekommen bin, das war ein Tag, nachdem gerade einer Kuh ein Kalb weggenommen wurde und die Kuh ist die ersten 3 Nächte, wo ich da war, nachts zum Haus gekommen, vom Farmgelände und hat das Haus angemut. Also die wusste, da sind die Menschen drin, die mein Baby weggenommen haben und ich fand das so krass, dass Kühe so intelligent sind, dass sie das checken und dann sich auch noch melden. Sorry, dass ich da jetzt so eine heftige Story teile, aber für mich war das so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, das sind emotionale Lebewesen so, die registrieren, was los ist, die sind nicht blöd. So, die sind, weil man immer so schön sagt, blöde Kuh. So, das ist nicht der Fall. Und das hat mich echt auch nochmal krass, krass bewegt und krass beeindruckt.
Ja, genau das hat es mit mir auch gemacht. Also wirklich dann da, also ich hatte spannenderweise ganz lange so voll den professionellen Modus in meinem Kopf, also während dieses Einstiegs, dass ich wirklich mich wie in so einem Film gefühlt habe. Und deswegen war ich auch kaum aufgeregt, weil es war echt so ein bisschen wie in so einem Computerspiel vielleicht auch. So alles ist so ganz anders und so richtig heftig. Mhm. Und du hast halt deine Kamera und weißt, okay, ich möchte jetzt alles möglichst gut dokumentieren. Das heißt, du bist so voll, keine Ahnung, voll fokussiert und guckst dir halt auch die einzelnen Tiere nicht wirklich an. Du bist halt so, okay, hier ist was, das sieht schlimm aus. Ich muss überhaupt erstmal klarkommen auf das Licht, auf den Geruch und alles. Und dann habe ich aber gegen Ende, als ich wusste, wir gehen gleich raus, es ist alles geschafft, angefangen, so individuellen Tieren in die Augen zu gucken. Also wirklich mal länger hinzugucken, so auf die Blicke, auf die Verhaltensweisen, die halt auch super ähnlich, auch so voll an Hunde erinnern. Also Tiere, die uns ja emotional sehr nahe stehen und so super menschliche Augen haben. Also ich bin voll dagegen, Tiere zu vermenschlichen, aber so ein Blick durch so Gitterstäbe, von denen du weißt, okay, in 2-3 Wochen bist du einfach tot. Und du weißt es gerade noch nicht, aber du bist einfach bis dahin eingesperrt und wirst nur, keine Ahnung, wie lange Tageslicht sehen, wenn du halt auf dem Weg zum Schlachthof bist. Das hat mich ziemlich fertig. Also, wenn ich jetzt drüber rede, geht's, weil ich gerade mit dir auch wieder professioneller Modus mache, einen Podcast so. Ja. Aber wenn ich da sonst drüber nachdenke und auch selbst das Video, als ich es dann im Nachhinein geschnitten habe, ich konnte zwischendurch monatelang das Video nicht schneiden, weil es hat mich zu fertig gemacht. So, ich konnte mir das nicht angucken, obwohl ich ja da gewesen war. Also, es ist echt, ja, das ist sehr, ja, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. So schlimm sie dann auch war irgendwie.
Mega intensive Erfahrung und auch, ich kann dieses Gefühl nachempfinden, wenn man mit einer Kamera irgendwo ist, dass man sich emotional von ablöst, von dem, was man da sieht, weil man irgendwie auch auf seine Arbeit als Dokumentarfilmer oder was auch immer dann gerade fokussiert ist, weil man sagt, okay, ich muss jetzt hier professionell bleiben und filmen. Gab es währenddessen irgendwie, denn du hast eben kurz mal gesagt, irgendwie von einem Landwirt angeschissen oder sowas werden, wurdet ihr da erwischt oder seid ihr da einfach problemlos rein und raus? Wie ist das gelaufen? Seid ihr eigentlich?
Wir sind problemlos rein und raus. Tatsächlich auch nicht eingebrochen insofern, dass wir jetzt kein Schloss aufknacken mussten. Also die Tür war offen. Eine von den Stalltüren stand halt offen. Da konnten wir problemlos rein und auch unbemerkt wieder raus. Tatsächlich. Mhm. Die Konfrontation mit den LandwirtInnen kam dann tatsächlich in den YouTube-Kommentaren.
Ja, okay.
Zu dem Video entsprechend, genau. Hab dann auch extra noch ein Video dazu gemacht, wo ich dann nochmal auf die Kommentare der LandwirtInnen eingegangen bin, weil mir das voll wichtig war. Weil es mir voll schwer gefallen ist zu sehen, dass die Landwirtschaft generell das als Angriff versteht, weil das wollte ich nicht und das will auch niemand in der Regel. So sagen, Landwirte sind böse Menschen. Nein, überhaupt nicht, sondern unser System ist halt so abgefuckt, dass diese Landwirtinnen ja quasi dazu gezwungen sind, Tiere so zu halten und dass es auch in der Macht der Konsumentinnen liegt, da halt entsprechende Entscheidungen zu treffen, dass so eine Haltungsform gar nicht erst passieren muss. Genau, aber das erstmal zu erklären, uff.
Ja. Das ist auch ein mega aufgeladenes emotionales Thema, um nochmal zu meiner Kuhfarm in Neuseeland zurückzukehren. Die Frau, die diese Farm betrieben hat, die war schon Mitte 70 und hat das eben ihr ganzes Leben lang gemacht und ist da halt eben auch, das ist halt ihre Existenz, so, das ist halt alles, was sie hat. Sie hat halt die Kühe in ihren Augen, das fand ich auch sehr interessant, sie hat gesagt so, ja, wir kaufen die ja teilweise von anderen Höfen und die würden halt sterben, wenn wir die nicht aufziehen. Das heißt, wir schenken denen Leben. Und ich habe dann halt gesagt so, ja, um sie halt später zu töten. So, das ist halt auch irgendwie, es ist halt irgendwie total verstrickt und natürlich auch, sie war auch krasser Klimawandelleugner. Also sie hat auch die ganze Zeit dagegen gewettert, dass junge Menschen krass gehirngewaschen sind und der Klimawandel ja gar nicht ernst zu nehmen sei und sowas. Und das fand ich heftig so, weil ich habe dann gesehen, sie hängt dann natürlich auch mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem allem, was sie hat, alles, was ihre ganze Existenz hängt an diesen Tieren und an dem Geschäft mit diesen Tieren. Und das ist natürlich heftig. Also krass auch, dass du dich dann mit den Landwirten und Landwirtinnen nochmal auseinandergesetzt hast und dann nochmal drauf eingegangen bist. Warst du da auch nochmal, also wie gehst du mit dieser menschlichen Komponente um, dass da Menschen dahinter sind, deren Existenzen davon abhängen?
Ja, ist spannend. Ich hatte tatsächlich auch gute Gespräche mit Landwirtinnen. aufgrund des Videos, weil natürlich da auch Menschen sich nicht direkt angegriffen gefühlt haben, sondern auch sich erklärt haben und auch gerechtfertigt haben. Und ja, ich finde es super schwierig, weil ich fühle mit Landwirtinnen und mit generell jedem Menschen genauso mit, wie ich mit den Tieren mitfühle. Also ich glaube nicht, dass Menschen viel mehr Schuld in sich tragen als so unschuldig eingesperrte Tiere. Das heißt, ich kann den Menschen dahinter nicht aufgrund seines Berufs zum Beispiel irgendwie scheiße finden. Aber ich möchte halt möglichst nah dran kommen an die Gefühle, an die Moral vielleicht auch, aber auch generell an ja allgemeine Gerechtigkeit, die ja jeder Mensch hat ja ein Gefühl dafür. Und ich weiß nicht, klar ist es immer scheiße, wenn Jobs verloren gehen, aber unser System wandelt sich und wir streben ja alle eine Welt an, in der mehr Frieden und mehr Gleichberechtigung und weniger Ausbeutung herrscht. Und wenn dazu gehört, dass 1, 2, 3, 4, 5.000 Landwirtinnen, natürlich noch viel mehr, ihren Job wechseln oder vielleicht lieber Gemüse anbauen, anstatt Tiere umzubringen, dann tut mir das leid für den Aufwand und für vielleicht auch zwischendurch mehr Existenzbedrohungen. Aber ich finde es dann irgendwie aber nötig.
Ja.
Also ich weiß nicht.
Aber ich kann das total nachvollziehen und auch genauso diesen Gedankengang, den habe ich auch schon sehr häufig bei mir beobachtet und war so, aber ich sitze zum Glück auch nicht in den politischen Positionen, dass ich diese Entscheidung fällen und treffen muss. Das ist halt auch das Ding. Ich als Bürger eines Landes, ich kann halt nur sagen, hey, das sind meine Ideen, so würde ich mir wünschen, dass die Welt ist. Und die Job der Politiker ist dann halt zu sagen, alright, okay, dann gucken wir mal, wie wir das gestalten und aufbauen. Aber deswegen ist ja Aktivismus auch ein super wichtiges Thema, auch für dich und auch von dir. Wir sind heute so ein bisschen, wir steigen so ein bisschen wirrwarr von hinten mit großen Themen ein, aber wir machen einfach mal direkt weiter mit dem generellen Thema des Aktivismus, weil du bist ja jetzt auch nicht unbedingt von Tag 1, als du gesagt hast, alles klar, ich ernähre mich vegetarisch, auf die Straße gegangen und hast angefangen zu protestieren, sondern das war ja auch eine Reise für dich dahin, irgendwie auch zu sagen, hey, ich finde das Thema so wichtig, dass ich meine Zeit dafür aufwenden möchte, dafür aktivistisch mich zu betätigen. Wie ist das entstanden? Was ist da für eine Geschichte hinter?
Ui. Oh, also, das ist ja wirklich, es ist ein schleichender Prozess tatsächlich. Hast du schon gut erkannt. Ich habe ja, ich glaube jetzt seit über 5 Jahren mache ich ja sowas wie Online-Aktivismus. Das hat angefangen, da hatte ich mit dem Begriff Aktivismus noch gar nicht auf dem Schirm, dadurch, dass ich einfach mir gedacht habe, ey, Leute haben so viele seltsame Vorurteile gegenüber veganem Essen, ich mache so einen Foodblog. Und fand das irgendwie auch cool. Ich habe Grafikdesign studiert, hatte eh so Spaß an schönen Dingen gestalten, habe einfach sowas gemacht. Und habe dann da aber auch angefangen, relativ früh auch Texte zu schreiben, wo ich auch so ein bisschen, ja, so Gefühle, wie ich sie dir gerade beschrieben habe, auch ja, versucht habe, Ausdruck zu verleihen.
Ja.
Und halt erzählt, warum ich denke, dass wir Tiere nicht ausnutzen, nicht ausbeuten, nicht essen sollten. Und das war schon ein aufregendes Gefühl. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, wie krass es sich anfühlt, so Gedanken, von denen ich weiß, dass sie nicht viele Menschen teilen, einfach mal zu veröffentlichen, weil ich davon überzeugt bin, dass das eigentlich, dass wenn Menschen das wirklich für sich verstehen und hinterfragen, die Welt besser macht und auch die Menschen glücklicher macht. Hm. Also mein Anspruch war eigentlich immer, also beziehungsweise war nie, die Welt zu retten, sondern dass erstmal nur alle Menschen einfach ehrlicher mit sich leben. So mit dem, was, dass ihre Handlungen mehr mit dem übereinstimmen, was sie eigentlich wirklich möchten. Hm. Für sich und für die Welt und für andere Lebewesen vielleicht auch. Genau, und das war schon cool. Und dann kam YouTube, das war dann irgendwie auch nochmal krass. Dann bist du auf einmal mit deinem Gesicht, mit deiner Stimme irgendwo und merkst, das fühlt sich irgendwie auch gut an. Also mit all der Überwindung, die ich so krass brauchte für jeden weiteren Schritt, weil ich Todesangst hatte natürlich vor Verurteilungen, davor vielleicht auch ausgelacht zu werden, so von wegen, jetzt meint sie, ihre Meinung ist irgendwie wichtig im Internet und so. aber einfach mal gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, also selbst wenn ich ein bisschen Angst habe und selbst wenn es mir quasi ein bisschen Leid zufügt, dann ist es nichts im Verhältnis zu dem Leid, was gerade auf unserer Welt passiert und gegen das ich halt was tun möchte.
Hm.
Und aus der Motivation heraus ist es dann einfach so weit gekommen, dass ich dann irgendwann zum ersten Mal auf der Straße stand, also quasi nicht mal mehr vom Internet geschützt, wo man ja einfach was wegklicken kann oder es einfach nicht lesen kann. Und halt da auch über Tierrechte informiert habe und Bilder gezeigt habe von Massentierhaltung mitten in der Innenstadt. Und da halt mit Menschen vor Ort gesprochen habe, weil eine Freundin von mir mich überredet hatte, mitzumachen. Und da habe ich mich, glaube ich, zum ersten Mal als Aktivistin insofern gefühlt, halt so wie man sich das vorstellt, ne? Du stehst auf der Straße mit einer politischen Botschaft, die dir wichtig ist. Genau, und bin dann halt, dadurch, dass die Thematik ja auch immer präsenter wurde, zusätzlich noch zum Klimagerechtigkeitsaktivismus gekommen. Auch so über Fridays for Future und dann generell mehr Auseinandersetzung mit dem Thema, bis hin zu jetzt Extinction Rebellion, die ja durchaus ein bisschen weiter gehen als Fridays for Future. Also auch mal unangemeldete Demonstrationen machen, Straßen blockieren. Und da jetzt seit fast einem Jahr sogar schon, ja, so aktiv, dass ich, ja, so ziemlich, ja, alle Zeit meiner Freizeit, die nicht gerade irgendwie mit Freunden oder Beziehungen gefüllt ist, dafür aufwende. Irgendwie so.
Ja, okay.
Stück für Stück, halt über 5 Jahre jetzt, ne? Das ist halt wirklich alles so nacheinander passiert irgendwie. Immer aus dem Gefühl heraus, eigentlich will ich noch mehr machen. Und ich kann jetzt nicht einfach aufhören damit.
So. Okay. Und was du gerade schon sehr schön angesprochen hast, auf der Straße kann man sich nicht, das kann man nicht wegklicken, so, das kann man nicht auch, da kann man keine Leute einfach blockieren, wenn man keine Lust auf die hat. Aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dafür sind die Leute im Internet viel aggressiver und viel derber in ihrer Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, ob du auf der Straße auch schon mal so extrem, also ich weiß gar nicht, wie dir überhaupt begegnet wird. Also gerade, ich kann mir vorstellen, dass wenn man mit solchen Meinungen im Internet unterwegs ist. Das Internet ist ein wunderbarer Ort. Wir waren alle schon mal da, aber wenn ihr da Content reinstellt, der ein bisschen kontrovers ist, dann geht es richtig rund. Deswegen lass uns doch gerne erstmal damit einsteigen. Wie wurde dir im Internet entgegengekommen? In Kommentaren, in Nachrichten? Was waren das für Reaktionen?
So ganz allgemein würde ich sagen, dass ich ziemlich gut davongekommen bin, was Hate angeht. Tatsächlich. Mhm. Liegt aber daran, glaube ich, dass ich mir immer sehr viel Mühe gebe, Dinge halt so zu formulieren, so wie ich es ja hier auch gerade ziemlich am Anfang schon getan habe, dass ich keinen Menschen deswegen als irgendwie schlechter als mich empfinde oder irgendwie angreifen möchte. Hm. Und ich glaube, ich schaffe es ganz gut, das auch immer so auszuformulieren, dass Menschen es halbwegs verstehen.
Hm.
Aber ja, du hast es gesagt, das Internet ist das Internet. Das heißt, dass da auch von, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen darf, ne? Also
alles,
okay. keine Ahnung, ihr Vegan-Fotzen nervt bis hin zu, keine Ahnung, bis zu natürlich irgendwelchen super langen Ausführungen darüber, warum ich Unrecht habe, mit mehr oder weniger seriösen Quellen versucht, meine Aussagen zu widerlegen, obwohl ich in der Regel nie den Anspruch habe, die Wahrheit zu sagen, sondern einfach mein Gefühl beschreibe zu bestimmten Dingen. Ja, das ist schon alles dabei. Das ist schon auch gerade bei diesen sehr kontroversen Themen, also mittlerweile gar nicht mehr schlimm, komischerweise. Irgendwie bin ich da auch auf eine gute Art abgestumpft. Mhm. Hab aber mal, doch, ich musste unter einem Video, stimmt, habe ich mal die Kommentarfunktion deaktiviert. War verrückterweise ein Video, was jetzt ganz neues Thema, wo es darum ging, dass ich darüber spreche, dass Leute Sex haben sollen, mit wem sie halt wollen. Also von wegen, ne, warum nicht einfach, also wo ist das Problem? Und da wurde schon so in Richtung Schlampe und alles Huren und also wirklich unterste Schublade kommentiert.
Ja.
Und dann dachte ich mir, nö, will ich nicht sehen, ich will nicht, dass Leute das sehen, weil das ist einfach, gibt dem, also das wird dem Thema nicht gerecht. Mhm. Und dann habe ich halt Kommentarfunktion sogar schon mal ausgestellt. Unabhängig davon habe ich viel Glück, aber auf der Straße, da hast du auch recht, ist das wirklich wesentlich harmloser. Oder ich kann damit nochmal viel besser umgehen. Also die Angst ist viel größer, finde ich, auf der Straße Menschen anzusprechen mit Themen, von denen du weißt, die wollen sie nicht hören. Aber im Austausch ist es dann, finde ich, viel, viel angenehmer, weil du Augenkontakt hast, weil du auch, keine Ahnung, nett lächeln kannst und du auf Leute direkt eingehen kannst und ja quasi direkt in Dialog kommst, während das ja im Internet sehr einseitig ist. Also Menschen hören ja mich und geben ihren Senf dazu und das war's. Ich kann ja nicht direkt reagieren, ich kann nicht direkt sagen, hey, ich verstehe dich, aber ich kann auch nicht direkt sagen, ja, überleg doch nochmal, sondern es ist halt so bam. Ja. Und das ist schon sehr, sehr unterschiedlich.
Und du weißt auch gar nicht, inwiefern die Leute überhaupt, wie lange haben sie zugehört, ja? Ab wann wurde der Kommentar geschrieben? Vielleicht gab es auch schon, aber einfach nur Synapsen übergeschlagen und dann wurde einfach schon direkt ein Kommentar geschrieben. Ist total schwierig, da Leute richtig, also ich glaube, daher kommt viel von diesen Hasskommentaren. Da wird einfach, da trifft man sich gar nicht auf Augenhöhe, auf ganz anderen Wellenlängen. Aber genau wie du es auch schön gesagt hast, ich habe da auch, glaube ich, irgendwann relativ früh am Anfang eine gute Version gefunden, um abzustumpfen, weil ich auch mal irgendwie bei den ersten Videos, wo ich mich vor die Kamera gestellt habe, viele Beleidigungen in den Kommentaren hatte und ich war so, okay, die Kommentare, die werden ab heute einfach nicht mehr ernst genommen. Deswegen, das ist immer, also für jeden Menschen, der Sachen im Internet macht, da wird irgendwann früher oder später mal eine Weile lang Hass kommen, was für mich aber auch immer ein Zeichen war, zu sagen, aha, da hat sich gerade jemand mit etwas auseinandergesetzt, was bis jetzt anscheinend gar nicht seinem Weltbild oder ihrem Weltbild entspricht. Ja. Ist. Und das fand ich irgendwie dann auch wieder so schön zu sagen, okay, ich glaube, ich habe gerade mit dem, was ich tue, jemanden erreicht, der vielleicht noch nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wie das ist. Also das ist bestimmt auch, also da habe ich versucht, was Positives aus Hass rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob du auch mal so eine Erfahrung gemacht hast oder gedacht hast, hey, immerhin gucken sie es so, immerhin haben sie es gesehen und denk mal drüber nach. Wer weiß, was in einem Jahr aus diesen Menschen wird.
Doch, voll. Ehrlich gesagt, das ist genau wie mit den Konflikten, die mir gerade im echten Leben immer weniger begegnen. Ich finde das fast immer ein bisschen schade, wenn ich Dinge veröffentliche und ich quasi nur Zuspruch bekomme. Weil dann ist es so, okay, alle sagen so, ja, finde ich auch, dann ist es so, ja, hätte ich auch gar nicht sagen müssen. Wenn ihr es eh schon alle wisst und meiner Meinung seid, dann, weißt du? Und wenn dann ich merke, okay, da ist aber irgendwer quasi anderer Meinung und äußert das oder lässt sich zumindest auf meine Gedanken ein in irgendeiner Form, finde ich das immer mehr gewonnen, als wenn alle sagen, ja, Amen. So.
Ja, wirklich. Weil wenn du halt nur noch irgendwann deine Bubble hast, die du erreichst, dann veränderst du ja auch nicht mehr wirklich viel. Das
denke ich auch, voll.
Sehr,
ja.
Sehr interessant.
Finde ich auch echt schwierig. Ja.
Ja.
Also es ist echt immer wieder schwierig, weil klar landest du halt schnell in den Blasen, ne? Sei es jetzt im echten Leben oder im Internet. Da immer wieder irgendwie rauszustoßen, da musst du schon überlegen, wie du es machst.
Ja, man muss sich manchmal ein bisschen loseisen und vielleicht auch mal hausieren gehen. Aber das Thema, ist, also ich merke halt, dass so diese Ethik- und Moralthemen, dass das etwas für dich ist, was dich sehr, sehr fesselt und anscheinend ja auch sehr angetrieben hat, Dinge zu tun und auch aus deiner Comfortzone rauszuschreiten und zu sagen, ich setze mich jetzt hier vor die Kamera, ich mache jetzt dies und ist mir egal, ob Leute erstmal denken, das ist albern oder blöd oder die denken, ich stelle mich über Dinge. Nein, ich mache das jetzt. Hast du irgendwas mit Moral und Ethik studiert oder gelernt? Oder wie war dein Werdegang eigentlich? Also ist das was du studiert hast?
Das ist, nee, überhaupt gar nicht. Ich hab Grafikdesign und Illustration studiert.
Aha.
Bin vorher ganz normal zur Schule gegangen, hab mein Abi gemacht. Ich hatte, glaube ich, einfach viel Glück im Leben. Und so viel Zeit deswegen, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Also dadurch, dass ich ein sehr schönes familiäres Umfeld hatte, dass mein Überleben immer mehr als gesichert war, ich auch schon früh auf gute Leute getroffen bin, die mir erstmal ein relativ selbstsicheres Gefühl geben konnten.
Ja.
Einfach auch emotionale Kapazität gehabt, mich so sehr auf die Gefühle oder das, ja, oder generell die Welt einzulassen, also die Gefühle von anderen Menschen einzulassen, die Gefühle von anderen Lebewesen einzulassen, mich damit zu beschäftigen, was das für mich bedeutet und so. Ja, ich denke, das war so der Auslöser.
Um da Empathie aufbauen zu können, zu sagen können, diese Empathie verspüre ich so stark, da möchte ich drauf handeln.
Ja, voll, okay. Genau.
Ich würde ganz gerne, weil das auch ein Thema ist, weil generell geht es in dem Bei mir zu Hause Podcast immer viel um Selbstverwirklichung und darum auch eben Dinge zu tun. Deswegen fand ich das eben so interessant, wie du eben, wie quasi der Step, der dich dazu gebracht hat, vor die Kamera zu treten oder deinen eigenen Blog zu schreiben, das waren Emotionen, das war eben Empathie, das war eben ein bisschen Moral und Ethik, was dazu geholfen hat. Aber du bist da eben einen ganz eigenen, sehr unkonventionellen Weg gegangen und bist jetzt auch, also was... Wie war dein beruflicher Werdegang? Ist es was du hättest voraussehen können, dass es so läuft? Oder wie hat es dich erreicht, sage ich mal? Wie hast du es erlebt?
Ich glaube, hätte ich meinem 18-Jährigen selbst davon erzählt, hätte ich mir nicht geglaubt. Sagen wir es so viel dazu, ob ich mir das schon so vorgestellt habe. Das ist wie bei allem Stück für Stück passiert. Also beruflich habe ich, wie gesagt, ja Grafikdesign studiert. Und halt während des Studiums schon mit diesem Blog angefangen. Da war mir nicht klar, dass man mit solchen Dingen im Internet in irgendeiner Form Geld verdienen kann. Das war wirklich, also reine Überzeugung und wirklich das starke Bedürfnis, da irgendwas nach außen zu tragen, was im besten Fall die Welt ein bisschen besser macht.
Ja.
Und genau, hab dann auch noch 1-2 Jahre nebenbei selbstständig als Grafikdesignerin gearbeitet und das ja auch aus ähnlichen Gründen, dass ich irgendwie nicht einsehen wollte, mich irgendwo groß zu verpflichten, mich anstellen zu lassen und dann im schlimmsten Fall weniger Zeit zu haben für Dinge, die mir halt emotional oder ja aktivistisch so wichtig sind. Und habe dann halt versucht, mich so selbstständig über Wasser zu halten. Das geht mit Illustration und Grafikdesign, glaube ich, ganz gut. Ich habe halt im Studium auch entsprechend Leute kennengelernt, Freunde gehabt, die das Gleiche getan haben. Es wurde mir sehr leicht gemacht, glaube ich. Hab damit dann so gerade über Wasser mich gehalten. Und ich weiß gar nicht mehr, dann kam halt die Zeit, wo irgendwie klar war, Leute geben dir Geld dafür, dass du Dinge im Internet bewirbst, weil anscheinend deine Reichweite groß genug ist.
Aha.
Ich so, okay. Aha. Irgendwie, ich habe mich von Anfang an nicht wohl damit gefühlt. Dann irgendwann wurde auch dieser Begriff Influencerin geprägt. Ich erinnere mich, ich hatte ganz lange das Gefühl, das ist eine Beleidigung, weil ich dachte, das klingt so falsch.
Es ist halt ein Marketing-Term, ne? Es ist halt ja, kein, natürlich. Also ich finde es auch total falsch, ich mag den Begriff nicht, ja.
Genau. Und dann haben aber irgendwann Menschen angefangen, sich selber so zu nennen. Ich dachte so, okay, naja. Und genau, bin dann halt einfach Stück für Stück, habe ich gemerkt, okay, es gibt natürlich auch ethisch vertretbare und nachhaltige Unternehmen oder Firmen, die mir auch bereit sind, Geld zu geben, dafür, dass ich deren Dinge mal ausprobiere,
ja.
Dass ich dafür, dass ich irgendein Müsli in mich reinstopfe, Geld bekomme, weil ich sage, lecker, so, das ist okay. Wieso eigentlich nicht? Also ich habe das auch relativ früh dann auch sozusagen ja so nach meinen Prinzipien hinterfragt und gemerkt, okay, also kann ja eigentlich nicht schaden. Gerade auch, weil ich dann gemerkt habe, hey, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, das heißt quasi YouTube und den Blog und Instagram zu meinem Beruf mache, ich ja wiederum viel mehr Zeit habe, auch dafür Dinge zu tun. Wieder die Motivation dahinter, dadurch irgendwie ein paar Menschen neue Gedanken in ihr Leben zu bringen. Wo ich dann dachte, ja klar, wieso dann nicht auch mich dafür bezahlen lassen, weil dann habe ich mehr Zeit, weil Zeit ist Geld, so in gewissen Maßen ist es ja leider so. Hätte ich jetzt nebenbei noch gearbeitet, hätte ich weniger Zeit dafür gehabt. Genau, und habe mich dann so ein Jahr, glaube ich, voll drauf eingelassen und so, ja, so, wie nennt man das, Kooperationen angenommen.
Ja.
Genau. Und aber es war immer weird. Also ich fand es immer... Irgendwie, weil ich vielleicht nur einen Bruchteil der Produkte tatsächlich meinen Freunden empfohlen hätte. Also es waren alles coole Dinge, aber ich bin halt so minimalistisch eingestellt, dass ich denke, wir müssen so wenig eigentlich neu kaufen. Und ich auch generell Kapitalismus und das ganze System und auch grüner Kapitalismus, einfach nur Dinge zu verkaufen und Dinge zu verkaufen, auch wenn sie eigentlich die Welt nicht wirklich braucht, immer schon irgendwie schwierig fand. Und ja... Dann habe ich irgendwie das Glück gehabt, auch während meines Studiums witzigerweise mal in einem Semesterprojekt so einen Gemüsekalender gezeichnet zu haben.
Ja.
Den habe ich gezeichnet, weil ich irgendwie was an meiner Wand hängen haben wollte, wo du jeden Monat siehst, was du gerade am besten aus Deutschland kaufen kannst. Also so ein Saisonkalender, wo du halt siehst, ach, das Gemüse wächst gerade, cool, kann ich gerade kaufen, ist voll nachhaltig. So, habe den dann halt gezeichnet und dann irgendwann angefangen, den über so einen ganz kleinen Mini-Online-Shop selber zu verkaufen. Haben wir irgendwie mal 100 Stück drucken lassen und die vor Weihnachten alle verkauft bekommen. Habe ich damals mit meinem Partner gemacht und es hat gut funktioniert. Ja. Und das hat sich erstaunlich viel besser angefühlt, als Geld für Werbung zu bekommen. Hm. Dass ich dachte, hey, da habe ich was selber gemacht. Ich kann die kompletten Produktionsbedingungen nachvollziehen. Es ist was, von dem ich glaube, dass es Menschen wirklich dabei hilft, nachhaltiger zu leben. Plus, soll ich mal Licht anmachen hier?
Ja, gerne.
Warte, muss ich gleich einmal aufstehen. Mach ich gleich.
Alles gut, mach das mal.
Und genau, hab halt irgendwie was in der Hand. Und das ist hat sich gut entwickelt. Also ich habe das dann jetzt 2-3 Jahre selber herstellen lassen, dann selber immer verpackt, mir einen eigenen Online-Shop eingerichtet etc. Mir immer ein paar Freunde zu Hilfe geholt, um den einzupacken und zu verschicken. Und das hat sich so toll angefühlt, weil ich ab dem Punkt irgendwann aufhören konnte, so Werbeverträge anzunehmen. Und jetzt einfach davon lebe. Plus ich habe ja dann, was du vorhin erzählt hast, vor einem Jahr bei Ozon angefangen. Also quasi ich werde bezahlt dafür, dass ich ein Instagram-Format moderiere vom Öffentlich-Rechtlichen im Endeffekt. Mhm. Also nicht angestellt bin, aber ich habe halt einen Vertrag so. Ich werde halt bezahlt dafür, dass ich nachhaltige Dinge erzähle. Auch voll cool.
Mega cool, mega cool.
und das ist quasi jetzt meine Einnahmequelle. Den Kalender verkaufe ich mittlerweile über einen befreundeten Online-Shop. Also ich mache den Versand nicht mehr selber. Ich bekomme einfach quasi Provision pro verkauften Kalender. Mhm. Heißt, ich habe da auch jetzt viel mehr Zeit wiederum für Aktivismus dadurch bekommen, dass ich den Versand abgegeben habe. Und mache halt ein paar Mal im Monat meine Ozon-Drehtage und habe richtig viel Zeit für alle anderen Dinge, die mir so wichtig sind. Und komme sehr gut um die Runden. Ich habe mehr, als ich brauche tatsächlich.
Das ist cool.
Ja, das ist richtig sehr crazy.
Richtig, ja. Richtig crazy, richtig interessant.
Jetzt mach ich kurz Licht an.
Mach du mal kurz das Licht an. für die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören. Bei Bia und bei mir ist es ein wenig dunkel geworden, weil wir ja auch zur Zeit aufnehmen, wo es gerade dunkel wird. Ich finde es super interessant, was du erzählst und vor allem auch die Zwickmühle, die du beschrieben hast, dass du gesagt hast, hey, jetzt bewerbe ich hier Produkte, aber eigentlich finde ich das nicht gut. Und eigentlich, weil das ist nämlich auch das, was man, glaube ich, vielen Influencern vorwirft, immer zu sagen so, hey, ihr findet das doch gar nicht gut, was ihr da macht. Und da hat man eine Bekannte von mir, die hat Marketing studiert und die hat gesagt, Influencer gibt es schon lange, die hießen früher einfach nur Testimonials. Und das fand ich irgendwie so, das fand ich so witzig, weil man kennt ja diese Werbung, wo dann irgendwie so eine random Person da steht und sagt so, also ich gebe die Cornflakes immer meinen Kindern, dann sind sie richtig gesund und rennen rum und dann Spaß. So, weißt du, so genau dieses Ding. Und eigentlich ist das so ein bisschen, so eine Art davon ist das, was auch bei den Influencern irgendwie angefallen ist und was auch ich beruflich eine ganze Weile lang gemacht habe. Und ich bin tatsächlich mit ähnlichen Sachen in Verbindung gekommen, wo ich auch irgendwann gesagt habe, ich fühle mich hier nicht mehr gut damit, irgendwie diese Produkte zu bewerben. Bei mir waren es halt Gaming-Sachen, bei mir waren es Tastaturen und Mäuse und Headsets und sowas. Also tendenziell Sachen, wo ich sagen würde, okay, die benutzt man länger als jetzt eine Woche oder einmal oder sowas, sondern das sind vielleicht Anschaffungen für Leute, die sie länger haben. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich auch einfach dazu beitrage, dass einfach viel mehr, wir leben im Überfluss und dass einfach noch mehr produziert wird, dass es noch mehr Müll gibt. Es gibt zu viel Müll, es gibt zu viel Klamotten, es gibt einfach zu viel. So ist, und das ist irgendwie so das, was dann irgendwie, ich finde es witzig, dass du das auch so erlebt hast und gesagt hast, hey, jetzt habe ich hier diesen moralischen Struggle. Wie gehe ich damit um? Ich muss hier irgendwie von wegkommen. Deswegen cool, dass du diesen Weg eingeschlagen hast und so gemacht hast. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen, jetzt haben wir gerade viel darüber geredet, was du jetzt machst und wie sich so jetzt deine Selbstständigkeit gerade aufgebaut hat. Und ich finde es immer mega interessant mitzubekommen von Leuten, wie sie sich eigentlich finanziell über Wasser halten. Und ich würde eigentlich ganz gerne noch mal früher einsteigen, so ein bisschen zu den Anfängen davon, wie das war anzufangen, weil man erreicht ja nicht sofort 20.000, 50.000, 100.000 Leute mit seinen Videos und Blogbeiträgen. Wie ging das bei dir los und wie lange hat das eigentlich gedauert, bis man damit mal ein paar Leute erreicht hat?
Boah, ich glaube, es war 2015, genau. Boah, das ist eine gute Frage. Und es ist auch ganz verrückt, mich jetzt zurückzuerinnern, weil es für mich damals so eine absurde Vorstellung gewesen wäre, auch nur ansatzweise so viel Reichweite, sagt man, zu haben. Also, wie habe ich das denn gemacht? Ich hatte diesen Blog. So, hat ja kein Schwein gekannt. Dann, also ich habe den, glaube ich, in meiner Familie, genau, halt so Familie, Freunde einfach mal gezeigt, so hey, wenn du vegane Rezepte haben willst, hier, guck mal da. Und dann habe ich mir auch Facebook eingerichtet und Instagram. Damals noch Instagram über Laptop, weil ich noch kein Smartphone hatte. Ja. Verrückterweise. Ich wollte unbedingt auch Instagram machen, war mega kompliziert. Und Wie ist das denn passiert? Ich glaube, ich habe relativ früh angefangen, da ich auch selber so YouTube konsumiert habe und auch einige vegane Blogs und Instagram-Accounts total cool fand, mich da irgendwie auszutauschen. Also ich fand es einfach auch wichtig, sich da mit Leuten zu vernetzen. Und dann gab es, nach meinem Gefühl zumindest, ja 2016 so eine kleine vegane YouTuber-Blogger-Szene mit so ein paar Menschen, viele auch Rohveganer, so verrückte Sachen, irgendwie Lifestyle-Zeug. Und da bin ich irgendwie gut reingerutscht. Ich habe da einfach mal öfter auch was geschrieben, habe öfter mal auch quasi habe bei Leuten so Gastbeiträge gemacht, kann man das so sagen? Also
ja.
Ein Freund von mir damals, den kannte ich da noch nicht, er hatte irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, 200-300 Abonnenten bei YouTube und hat halt meinen Blog gelesen, fand den cool und meinte dann, hey, willst du nicht mal in mein YouTube, also willst du nicht mal ein Skype-Interview mit mir machen und ich veröffentliche das auf meinem YouTube-Kanal. So. Und ich war so todesaufgeregt, weil ich wirklich dachte, ich kann, das sehen Leute mein Gesicht und hören meine Stimme. Das war für mich so eine unfassbar gruselige Vorstellung. Aber ich dachte mir, ja, passt schon, muss ja. Und dann habe ich das gemacht, dann haben wir uns gut verstanden. Und ja, mit dem habe ich dann tatsächlich irgendwie Monate später einen kleinen Rohkost-Rezepte-YouTube-Kanal aufgemacht, weil ich mich dann zu zweit getraut habe. Und dann habe ich gemerkt, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann kamen irgendwie von hier und da mehr Leute dazu, weil ich das irgendwie anscheinend gut gemacht habe. Und genau, dann über Facebook, Instagram hat sich das einfach immer weiter verbreitet. Ich war aber auch immer sehr geduldig und hatte eigentlich nie den Anspruch, dass das jetzt irgendwie groß wird. Und dann ist es, glaube ich, auch, also ohne dass ich eine Strategie hatte, irgendwie so langsam größer geworden. Also Menschen haben mir auch immer erzählt, man braucht dann sowas wie regelmäßige Upload-Zeiten und sollte am besten jeden Tag ein Instagram-Foto. Ich glaube, ich habe immer das Gegenteil gemacht von dem, was empfohlen wurde. So ungefähr. Aber
ganz
halt dann
unkonventionell
halt,
auch
ja,
da.
Und dann halt, ja, aber dann halt irgendwie mit Leidenschaft, weil ich halt immer nur Sachen machen wollte, wenn ich wirklich Bock hatte und auch wirklich mir gerade was richtig wichtig war. Und nicht einfach nur so den Raum füllen, nur weil man halt was machen sollte. Und das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hätte ich auch schon eine zehnfache Reichweite, wenn ich es anders gemacht hätte, aber so ist es halt irgendwie für mich perfekt gelaufen. Weil, also, ja.
So ganz organisch nach deinen eigenen Geschwindigkeiten, sage ich mal.
Genau, ja.
Okay. Ja, mega interessant, auch das, das irgendwie durchzumachen. Und das, was ich haben wir auch letzte Woche kurz drüber geredet, über das Thema introvertiert oder extrovertiert. Und dass ich persönlich, ich würde mich ziemlich immer schon als eigentlich sehr extrovertiert beurteilen. Ich habe immer gerne auch schon als Teenie in Jugendbands gespielt und im Schultheater und sonst was. Und ich bin gerne irgendwie im Rampenlicht und in der Kamera und sonst was. Ist das, und du beschreibst es auch so ein bisschen, als war es erstmal ein schwieriger Schritt, dahin zu kommen. Also würdest du von dir aus sagen, dass du eigentlich eher introvertiert oder extrovertiert bist? Kannst du dich da irgendwie einordnen? Wie siehst du das?
Mittlerweile würde ich mich auf jeden Fall als extrovertiert beschreiben. Einfach auch relativ, ja, relativ bis sehr selbstsicher und hemmungslos im Umgang mit Menschen. Das war aber nicht immer so. Also ich würde mich tatsächlich, ja, bis ich 16, 17 war, auf jeden Fall als sehr, sehr introvertiert bezeichnen. Auch die Todesangst vor Referaten und vor Leuten sprechen. Und auch so zwischenmenschlich immer Angst, irgendwie was Falsches zu sagen, falsch zu sein. Generell denkt man, ist nicht genug, nicht cool genug. Genau, und ich gehörte auch, also habe auch nie zu den coolen Kids in der Schule gehört oder so. Das war halt immer, also nicht so, ich war jetzt nicht das Mobbing-Opfer oder so, aber auf jeden Fall so zumindest die ersten Jahre irgendwo dazwischen, so wo ich dann dachte, ich falle am besten gar nicht auf, dann ist auch alles gut. Ja. Genau, es hat sich einfach sehr, ja, sehr verändert. Verrückterweise.
Okay, finde ich nämlich auch ganz interessant, ja.
Ja, aber jetzt würde ich mich auch fast als Rampensau, also ich finde es total schön, ich mag auch Aufmerksamkeit, ich stehe auch gerne jetzt vor vielen Menschen im echten Leben, so hier meine Stimme im Internet, überall scheißegal. Verrückt.
Ich finde es auch nämlich ganz witzig, wie sich da dann doch ein bisschen was ändern kann im Charakter und wie Entwicklung dann in der Hinsicht dann sich doch nochmal umschlagen, dass man jetzt sagt, so hey, ich könnte mir nie vorstellen, nur weil ich mir nie vorstellen könnte, auf einer Bühne zu stehen oder was öffentlich zu sagen, heißt es nicht, dass ich irgendwann nicht dahin kommen könnte. Und das finde ich da in deinem Fall ein sehr schönes Beispiel.
Und es ist so krass Learning by Doing einfach. Das ist so unglaublich.
Wie war das generell, vor der Kamera zu sprechen und moderieren zu lernen? Weil du moderierst ja jetzt auch richtig Videos mit und sprichst eben öffentlich. Wie bist du da rangegangen? Hast du das einfach, hast du irgendwann mal gesagt, www.wiemoderiertmansachen.de oder was ist da der Werdegang gewesen?
Nö, ich habe halt diese YouTube-Videos selber gemacht. Und ich weiß noch, dass ich ganz lange, ich habe alle meine YouTube-Videos, habe ich alleine in meinem Zimmer gedreht, Weil da kannst du natürlich so oft reden, wie du möchtest. Du kannst dich versprechen, du kannst es am Ende schneiden, du kannst dich dabei am Arsch kratzen und dann wieder von neu. Also ist ja egal, die sieht ja keiner. Und das ist mir, dadurch habe ich halt auch dieses Sprechen vor der Kamera gelernt. Dieses alleine da sitzen, wissen, okay, mich hört gerade keiner. Wenn ich nicht möchte, wird das auch nicht veröffentlicht. Das heißt, ich habe die komplette Kontrolle. Das war ein guter Einstieg für mich. Ich habe auch schon früher mal mit meiner Webcam mich selber beim Reden aufgenommen, weil ich es lustig fand. Das hat dann nie jemand gesehen. Genau, und dann mit YouTube habe ich das zumindest gelernt, aber ich fand es immer mit die schlimmste Vorstellung, dass halt noch mir irgendwer dabei zuhört beim Videos machen. So, aber wenn du jetzt einen Moderationsjob bekommst, dann sprichst du ja vor einer Kamera und da steht noch die Redakteurin, da steht der Kameramensch, im Zweifel stehen da noch andere Menschen. Und das war schon, ich dachte mir einfach, ich werde das schon irgendwie können. Ich stelle mir einfach vor, ich rede mit meiner Kamera wie auch sonst. Und das Gute bei einem Moderationsjob ist ja, dass du zumindest ein Skript hast. Du hast eine grobe Vorgabe, was du sagst.
Ja.
Das heißt, ich muss jetzt nicht live irgendwas improvisieren, während Menschen mir zuhören, sondern ich habe was, woran ich mich entlanghangeln kann. Aber es war nicht leicht, die Verantwortung abzugeben, allein selber nicht mehr zu schneiden, allein mir das Material nicht nochmal anzugucken, bevor es dann online geht, weil ich ja quasi wirklich nur die Moderationsrolle habe, also Redaktion, Veröffentlichung machen, alles andere Menschen. Aber es war total schön. Also total schön, da auch zu merken, es ist auch okay, das loszulassen. Wenn ich nicht perfekt aussehe, wenn ich mal mich irgendwie verspreche, dann ist das halt so, weil passiert mir ja nichts.
Ja,
und
ja,
hab da irgendwie auch so einen Anspruch verloren. Das ist tat sehr gut. Habe ich aber tatsächlich auch durchs Machen gelernt. Also Ozon war ja auch ein neues Format, das heißt, da waren wir alle quasi AnfängerInnen, so, alle keine Profis. und das war schön, so zu merken. Wir versuchen das jetzt einfach. Und mit der Selbstsicherheit, die ich quasi durch mein YouTube-Machen schon hatte, hat das dann auch mit dem richtig Moderieren ganz gut funktioniert. Ja, und jetzt fühle ich mich halt da auch total sicher mittlerweile. Ja.
Du hast gerade was sehr Schönes angesprochen, die Selbstsicherheit, die du durch deinen YouTube-Kanal bekommen hast. Ist das generell was, wo du sagen würdest, diese Art und Weise zu kommunizieren und auch diese Dinge, die du dabei gelernt hast bei dieser ganzen Nummer und auch ja, das Selbstbewusstsein, dass es viel daher kommt, dass es dir viel Energie gegeben hat, jetzt so im Leben zu stehen? Wie standest du zu Selbstbewusstsein vor dieser ganzen Zeit? Warst du ein selbstbewusster Mensch?
Ich finde Selbstbewusstsein auch ein spannender Begriff. Weil ich glaube, wir können alle sehr selbstbewusst sein, ohne zum Beispiel eine Rampensau zu sein oder uns total geil zu finden. Also es geht ja, also ich finde es spannend, den Begriff ein bisschen zu hinterfragen, weil selbstbewusst, du kannst ja dir deinem Selbst und das, wie du dich fühlst, was du denkst, sehr bewusst sein, dich viel damit auseinandersetzen und trotzdem voll viele Ängste haben. Aber die halt quasi bewusst erleben und mitbekommen und dich darin beobachten und so. Das finde ich auch ganz schön, dass das nicht unbedingt immer zusammenhängen muss. Und ich glaube auch dadurch, dass ich mich mit genau solchen, sagen wir mal, spirituell-philosophischen Sachen irgendwann angefangen habe zu beschäftigen, da auch zusätzlich zu dem ganzen Output auf YouTube im Internet so eine Art von ja Sicherheit oder Selbstakzeptanz vielleicht auch dazu kam, die ich aber auch früher nicht hatte. Also wie gesagt, ich habe viel mit mir gezweifelt, viel an mir gefunden, was ich nicht gut finde, auf allen Ebenen eigentlich. Und genau, irgendwann zu verstehen oder gerade auch durch Austausch zu merken, dass so viele Menschen den gleichen Struggle haben und wir uns darin eigentlich sehr, sehr ähnlich sind.
Wie bist du mit den Sachen umgegangen, die du an dir gefunden hast, die dir nicht gefallen haben? Also wie war darauf die Reaktion? War das die Reaktion, okay, ich muss es jetzt verändern oder einfach das zu akzeptieren? Oder was war das für eine Reaktion?
Ich glaube, langer Weg auf jeden Fall. Bei einigen Sachen, klar, einfach so, die will ich ändern, weil könnte ich besser machen, möchte ich besser machen oder anders besser. Also, relativ früh angefangen, mich dabei zu verabschieden, zu denken, dass ich so komplett die Verantwortung, vielleicht schon, aber nicht so die Schuld habe daran, wie ich bin. Ja. Und auch, also einfach so zu merken, ey, ich bin einfach das und das ist mir passiert, so und so bin ich aufgewachsen. Das macht jetzt nun mal mich aus. So, warum auch immer, ist halt so geschehen. Und da so eine Akzeptanz, glaube ich, zu finden. Also einfach das anzuerkennen und vor allem Dankbarkeit ist ein wichtiges Wort. Also vor allem so viel Gutes dafür zu empfinden, was alles gut ist auch in meinem Leben, dass quasi die paar Dinge, die mir nicht gefallen haben, so irrelevant wurden. Weil im Verhältnis dazu, wie es mir sonst geht oder auch dazu, wie es auch anderen Menschen, anderen Lebewesen geht, so viel Gutes in meinem Leben schon immer war, dass es sehr leicht war, den Fokus ein bisschen zu verschieben. Also weißt du, weg von den Dingen, die ich vielleicht nicht gut finde, bis hin zu, oh mein Gott, eigentlich So. Es ist so viel so gut und wenn nicht, kann es auch besser werden.
Ich finde auch erstmal, was du mega schön aufgestellt hast, war auch einmal diesen Unterschied zwischen selbstbewusst und einfach sich seiner Selbstbewusstsein. Ne? Man sagt halt immer Selbstbewusstsein und das sind ja drei Worte schon so drin, die extrem starke Aussagen haben, alleine schon stehen für sich. Und auch, was du erzählt hast, ist, dass du dann irgendwann, also als du das Thema mit Entzogen und der Moderation angesprochen hast, dann hast du auch gesagt, so hey, ich krieg das schon hin. So, ich bin selbstbewusst, ich schaff das schon. Und das ist auch, also das wünsche ich mir immer, wenn Leute mich manchmal fragen, so hey, ich weiß voll nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich das schaffen soll oder sonst was. Manchmal kommen halt Zuschauer irgendwie an und wollen irgendwie Rat oder sonst was haben. Und ich bin halt immer so, ich kann schlecht Rat geben, weil ich kann halt nur erzählen, wie ich das mache und wo das bei mir herkommt. Und du hast wahrscheinlich einen ganz anderen Weg und eine Art und Weise, damit umzugehen. Deswegen finde ich es immer mega schwierig, das irgendwie zu teilen und versuch's halt. Ich kann halt erzählen, wie ich es machen würde, aber das löst das Problem ja nicht für dich. Und genau deswegen, aber dieses Selbstbewusstsein, das zu erreichen, das ist, glaube ich, daher kommt bei mir viel Tatendrang, sodass ich einfach so das Gefühl habe, oh, ich will das, ich glaube, ich kann das auch und auch wenn ich es nicht kann auf dem Weg dahin, das wird schon funktionieren.
Das ist ultra wichtig. Genau, auch diese, ich glaube, was auch total entscheidend war bei mir, so ein bisschen die Angst davor, Fehler zu verlieren. Also nee, die Angst davor, einen Fehler zu machen,
Angst davor,
zu verlieren.
Verloren,
so nämlich.
Fehler zu machen.
Genau das, ja.
Ja.
Weil,
okay.
Also zu merken, ey, selbst die Fehler, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Dinge getan habe und sie sind vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie ich das möchte oder wollte, war ich irgendwie immer noch froh, es versucht zu haben. Aber wenn ich Dinge nicht gemacht habe, also wenn ich quasi aus der Angst so viel Raum gegeben habe, Dinge erst gar nicht zu versuchen, weil es hätte ja ein Fehler sein können, habe ich so lange bereut. Oder dann irgendwie gedacht, hättest du doch mal. Oder dann irgendwie mich nicht weiterentwickeln konnte an bestimmten Punkten oder in bestimmten Beziehungen, was auch immer. Und das war irgendwann so ja, dann ist es halt ein Fehler, aber ein Fehler wird auch nur dann zu einem Fehler, wenn du gar nicht draus lernst. Sondern dann machst du es halt anders. Und dann war irgendwie auch, genau wie mit dem, sehe ich halt auf meinen Videos perfekt aus oder nicht, wenn ich das abgebe und dann quasi im Zweifel irgendwie fehlerhaft auftrete, ist mir doch egal, weil es nimmt mir ja nicht mich selber weg, sondern gibt mir im besten Fall Raum für, ja, Entwicklung.
Ist auch diese Frage möchte man lieber etwas gar nicht machen oder lieber etwas machen mit dem Risiko, es falsch zu tun? Ne?
Ja.
Also ich glaube, etwas zu bereuen, weil man es nicht getan hat, ist schlimmer, das kann man nicht immer sagen, aber ist in meinen Augen schlimmer, als etwas zu bereuen, was man
getan hat,
aber vielleicht nicht, ist nicht so geworden ist, wie man es sich vorgestellt hat.
Ja, vor allem, wenn man halt in dem, was man getan hat, super ehrlich zu sich selber war. Also wenn man was tut, wo man schon beim Tun merkt, eigentlich würde ich anders, aber ich mach's jetzt einfach, kann ich sehr gut verstehen, wenn man es bereut. Wenn man denkt, oh, eigentlich hast du doch schon gemerkt, dass du es eigentlich anders wolltest. Aber wenn du mit einer krassen, also wenn du mit einer Überzeugung Dinge tust, ich glaube, das ist aber auch Geschmackssache. Vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt Leute, die kommen besser drauf klar, Dinge zu verpassen oder nicht zu machen, weil sie sich sehr wohlfühlen mit diesem gleichbleibenden irgendwas. Also finde ich jetzt auch nicht weniger gut oder schlecht. Ist ja einfach nur, wie man halt sein Leben gerne so verlebt, ne?
Ich finde die Sachen, um nochmal so ein bisschen zusammenfassend das erstmal zusammenzubringen, worüber wir jetzt gerade geredet haben, was ich sehr schön fand, war, dass du darüber geredet hast, wie du aus dieser Komfortzone rausgekommen bist, dass du gesagt hast, ich habe da eben was mich sehr emotional und moralisch eben motiviert, rauszukommen und dann aber auch zu sagen, so hey, es kommt auch dazu, dass man irgendwie seiner selbst bewusst wird und so ein bisschen versteht, woraus man gemacht ist und was man für ein Mensch ist und wie man dann da eben mit umgeht. Um den Teil des Gesprächs mal abzuschließen und zum nächsten großen Thema zu kommen, worüber wir reden wollten heute, nämlich Polygamie ist etwas, worauf ich dich mal ansprechen wollte, worüber wir auch im Vorgespräch ein bisschen gequatscht haben. Und zwar Polygamie, das bedeutet also die meisten Beziehungen, wo ich auch aufgewachsen bin und wie ich es kenne, es ist monogam, das heißt, man hat eine Liebesbeziehung mit einem Partner, einer Partnerin. Und mit dieser Monogamie, das ist mir auch schon sehr häufig im Leben begegnet, kommen eben viele schwierige Probleme. Ich glaube, so das erste große Ding ist so die Eifersucht zum Beispiel. So, das ist einfach, wenn du der Meinung bist, dass du einen Partner besitzt, und besitzt ist auch teilweise ein interessantes Wort in dem Zusammenhang. Ich möchte aber gar nicht in der Anmoderation zu dem Thema schon zu viel quatschen. Ich möchte eigentlich direkt zu dir einsteigen. Wie bist du zu dem Thema, weil der Polygamie gekommen? Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du aktuell nicht einen Partner, sondern zwei Partner. Ist das richtig?
Genau. Ich führe zwei Liebesbeziehungen.
Zwei Liebesbeziehungen.
Mit Sex.
mit Sex, genau. Und allem, was dazu gehört.
Genau das.
Okay.
Ich glaube ja, dass der Ursprung davon tatsächlich auch unter anderem darin liegt, dass ich diese Erfahrung hatte mit 18, wow, es gibt so viele Dinge auf der Welt, von denen ich nicht weiß und die ich bis jetzt so anders gelebt und gedacht habe, als sie vielleicht eigentlich möglich wären.
Ja.
Und dann irgendwann, vor 2-3 Jahren eigentlich, als meine erste feste, monogame, langjährige Beziehung so ein bisschen anfing zu bröckeln, habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich fand es spannend, dass ich einen Menschen so sehr wertschätzen und für mein Verständnis auch lieben kann, aber gleichzeitig ein so starkes Bedürfnis in mir war, auch anderen Menschen emotional und körperlich nahe zu sein. Und das fand ich komisch, weil in meiner Sozialisierung bis dahin das irgendwie nicht sein durfte. Das ist halt klar, wir haben die monogamen Konzepte so vorgelebt bekommen, die sind auch großer Bestandteil vieler unserer Vorbilder, Filme, romantischen Romanen etc. Und diese Idealvorstellung, dass du quasi einen Menschen für immer liebst, auf gegenseitiger Basis. Und dann dachte ich so, bin ich jetzt falsch? Also ist das jetzt ein falsches Gefühl,
ja,
dass ich da einen Menschen habe, der mir so wichtig ist und ich aber was anderes auch machen möchte? Also diesen Menschen haben will an meiner Seite, aber trotzdem auf jeden Fall in meinem Leben nochmal andere Menschen auch so nah kennenlernen möchte, weil wir alle so unfassbar unterschiedlich sind und ich mich noch lange nicht ausgeschöpft fühle in dem, was ich erfahren möchte mit anderen Menschen auch. Und hab dann angefangen, darüber auch was zu lesen. Darf ich eine Buchempfehlung geben?
Ja klar, bitte.
Treue ist auch keine Lösung, heißt das. Klingt, ja, klingt okay, wie so ein blöder Fremdgeratgeber. Das ist ein Scheißname. Wirklich, ist echt kein guter Titel. Aber es ist ein sehr, sehr bereicherndes Buch. Wirklich.
Ja.
Aus einer sehr verständnisvollen Sicht von 2 PaartherapeutInnen geschrieben. Und das hat mich auf die Idee gebracht, dass es Menschen gibt, die anscheinend so leben, dass sie Menschen lieben, und zwar mehrere, und sich das überhaupt nicht ausschließt, sondern dass aus Liebe ja nicht, also geteilter Liebe ja nicht weniger Liebe wird. Und das fand ich total schlüssig. Für mich persönlich habe ich gemerkt, ja, ich war gefühlt auch schon immer mehr als einen Menschen verknallt, auch als Teenie schon. Aber war halt damals nicht so ernst zu nehmen, deswegen halb so wild. Genau, und habe mich, also die Beziehung ist dann trotz allem zu Ende gegangen, einfach weil mein Partner und ich dann unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie wir miteinander leben wollen. Ich viel mehr Freiheit brauchte als, also Freiheit in Anführungszeichen, aber einfach mehr unabhängig erleben wollte mit ihm, also ohne ihn dann in dem Fall. Genau. Und dann hatte ich halt die Zeit als quasi Single, hab mich damit weiter beschäftigt und hab relativ zeitnah den Entschluss gefasst, wenn ich nochmal sowas wie eine Beziehung haben sollte,
ja,
dann möchte ich, dass sie offen ist zumindest. Also offen dafür, dass der Mensch, den ich liebe, erleben darf, was er möchte. Ganz unabhängig, ob da Gefühle oder Sex mit einer anderen Person zusammenhängen. Und ich halt auch. Weil ich gemerkt habe, es bin sonst einfach nicht ich. Da ist irgendwie ein Aspekt, den ich sonst verleugnen muss. Wo ich einfach auch eine Beziehung anstrebe, wo ich alles von mir zeigen darf. Und zwar auch, dass ich andere gut finde. So, das war der Anspruch. Eigentlich war ich aber in dem Modus, ich bleibe einfach Single, dann ist alles einfacher.
Ich glaube, das kennt jeder, der eine Weile lang Single ist, ist einfach so. Ich will auch gar keine Beziehung sein, weil es eh viel besser ist, Single zu sein, ganz ehrlich, Leute.
Und eigentlich liegt man abends trotzdem im Bett und denkt sich, ach, jetzt jemanden zum im Arm halten, wäre schon echt schön. Ja, genau. Genau, aber jedenfalls habe ich in der Zeit auch Erfahrung gemacht mit einem Menschen, mit dem ich quasi was hatte. Also wir hatten keine Beziehung, aber wir mochten uns sehr und haben miteinander geschlafen. Und er hat auch mit einer anderen geschlafen. Und hat mir das auch relativ früh erzählt, dass es da quasi noch eine gibt. Und ich fand das erstaunlich machbar für mich emotional. Das fand ich interessant.
Das finde ich auch sehr interessant tatsächlich, ja. Dass es dich nicht getroffen hat oder wenig oder nicht so hart getroffen hat.
Also ich hatte eifersüchtige Momente voll, gerade wenn es dann darauf ankam, ob er jetzt abends zu ihr fährt oder bei mir bleibt oder so. Aber da ich halt so sehr befreit mich gefühlt habe aus dieser 4-jährigen monogamen Beziehung, war ich irgendwie dankbar dafür, jetzt erleben zu dürfen, von einem Menschen geliebt zu werden. Und dass quasi der Sex mit einer anderen oder auch die Liebe zu einer anderen gar nicht ausschließt, dass der mich toll findet. Weil das war irgendwie, das war klar, dass der mich gut findet. So. Aber das hat sich dann irgendwie anders entwickelt und er ist dann auch mit der anderen fest zusammengekommen und ich war dann so ein bisschen raus. War auch okay, weil ich wollte ja, wie gesagt, auch keine Beziehung. Ich war ganz froh. Also ja, macht ihr mal die Beziehung, ich kann dann weiter frei sein, sozusagen. Also es klingt jetzt alles so easy. Klar war das auch schwierig, ja, aber irgendwie, es hat mich jetzt nicht voll erschüttert. Es war jetzt nicht so verletzend, sondern einfach mehr spannend für mich, da meine Emotionen zu beobachten, mich nochmal neu kennenzulernen. Und habe dann einen Menschen kennengelernt, in den ich mich sehr verliebt habe. Und er sich auch in mich. Und tatsächlich habe ich dann, also waren wir dann auf einmal irgendwie sowas wie eine Beziehung, weil das passiert ja dann so.
Mhm. Hab ich
auch gehört. Ja, habe ich auch. Man möchte es nicht und dann ist es doch so weit gekommen. Genau, und dann habe ich aber relativ früh, ich glaube so im ersten Monat angesprochen, dass, ja, dass ich auch mit anderen Menschen gerade noch im Bett liege und kuschel und dass ich das schön finde und habe ihn gefragt, wie das sich für ihn anfühlt. Und ich war witzigerweise und bin immer noch seine erste Beziehung. Auch so, upsie, ja, mal krass, richtig direkt reingecrashed. Und war aber okay. Also er meinte ja irgendwie, krass, aber ich weiß ja, du, also weil du bist, hat er gesagt, geht das irgendwie. Also fand ich auch ein schönes Kompliment, weil er anscheinend mir anerkannt hat, dass ich halt ein sehr, also keine Ahnung, ein Mensch bin, der gerne Liebe gibt und aber trotzdem auch halt ihn so sehr liebt, dass das halt eigentlich auch kein Problem sein sollte. Aber da war das auch alles so harmlos. Da habe ich jetzt nicht groß mit anderen rumgemacht. Das war mehr so, ja, ich kuschel doch mit meinem Ex-Freund so. Aber dann war für uns quasi der Status offene Beziehung so ein bisschen etabliert. Erzähle ich schon zu viel? Ist so viel, so viel persönliches.
Bitte, alles gut, alles gut, alles gut. Ich melde mich.
War jetzt einfach super, also ist einfach krass, weil sich das echt über Jahre ja entwickelt. Ne? Ich hatte ja nicht die Idee, ich will jetzt polygam sein und zack. Also gar nicht eigentlich. Ich dachte halt einfach immer, ich will einfach nur möglichst ehrlich sein mit meinen Partnern. Und dadurch hat sich das dann ergeben, dass ich halt dann eine Phase hatte, wo ich auch mit zwei Freunden von mir intim geworden bin und das meinem Partner gesagt habe. Und das war halt auch, war auch schwierig für ihn, weil ich halt da so ein bisschen vorgeprescht bin und er jetzt nicht unbedingt mit anderen was hatte in dem Zeitraum. Und sind daran aber auch mehr gewachsen, als dass es uns als Paar irgendwie erschüttert hätte. Weil das, also halt auch wieder super viel Glück, dass es ein super offener Mensch ist, der einfach auch Bock hat auf die Herausforderung, der gemerkt hat, yo, tut mir gerade voll weh. Also es waren auch sehr, sehr schwierige Gespräche darüber. Ja. Aber ich und meine Freiheit ihm so viel wert ist, dass er quasi auch Lust hatte, sich drauf einzulassen und quasi das Leid auch durchzustehen, weil er gemerkt hat, es tut mir mega gut, so frei zu leben. Und ich habe gemerkt, es ist das krasseste Gefühl der Welt, geliebt zu werden, obwohl oder gerade weil man mit sich selber, mit seinem Herzen und mit seinem Körper macht, was man möchte. Also, dass ich mich quasi nicht verstellen muss, dass quasi mein Herz und mein Körper irgendwie so der gehört ja keinem. Das ist ja meins. So. Und ich darf entscheiden, wer das wie fühlen und berühren darf und wer trotzdem geliebt und jemand sagt, ich will trotzdem Zeit mit dir verbringen und dich als meine Partnerin sehen, obwohl es mir schwerfällt. Genau, und ja, dann, oh Gott, ist nicht mehr lang. Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, also diese erste krasse Öffnung. So, aber das war dann auch, da haben wir auch oft drüber gesprochen, so ja, wenn es nur körperlich ist mit anderen, ist schon okay. Weil wir haben ja, ne, Liebesbeziehungen sind ja nur wir und das auch dann exklusiv insofern und auch okay. Dann hat er auch mal mit einer anderen was gehabt, war für mich auch machbar, also voll spannend, das zu erleben. Generell bin ich einfach Freund davon, Herausforderungen so zu haben im Leben, weil ich merke, ich wachse daran. Also ich mag das, aus meiner Komfortzone rauszukommen, offensichtlich. Muss man vielleicht auch drauf stehen, irgendein Fetisch, weiß ich nicht. genau, und dann ist es aber genau passiert, dass vor gut einem halben Jahr mein Partner eine Frau kennengelernt hat, die er sehr, 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 sehr spannend fand und mir das auch relativ früh erzählt hat und meinte so, jo, ich habe das Gefühl, ich würde dir sehr gerne sehr nahe kommen, dieser Frau. Und es war für mich nach einer sehr langen monogamen Phase, wo wir quasi beide gar kein Interesse an anderen hatten oder zumindest nicht drüber gesprochen hatten, schon so ein bisschen, ui, okay. Ich hatte viel Eifersucht in mir und habe aber gleichzeitig gemerkt, dass halt ich als seine allererste Freundin, also ich konnte mich so sehr hineinversetzen in sein Bedürfnis, auch nochmal andere Körper, andere Menschen irgendwie kennenzulernen, weil ich das halt selber kenne, offensichtlich, dass ich mich für ihn gefreut habe und halt mit der Eifersucht aber trotzdem sagen konnte, ich möchte, dass du das erlebst. Und mir ist, also für mich ist es so eine große Ehre, dich so echt erleben zu dürfen mit all der Wahrheit, die da in dir steckt, all den Bedürfnissen, dass es mir viel lieber ist, dass ich quasi alles weiß, als dass du jetzt für mich dich zurückhältst. So, dann mach mal einfach so. Hab aber aufgrund dessen natürlich auch selber gemerkt, oh cool, dann kann ich mich jetzt auch wieder öffnen. Weil ich habe ja durchaus Spaß daran, neue Menschen auch so nah kennenzulernen. Genau, und dann ist es passiert, dass ich also bei der Frau, auf die mein Freund dann stand und steht, halt sich nichts ergeben hat von ihrer Seite aus. Und ich zu dem Zeitpunkt einen sehr interessanten Menschen kennengelernt habe. Und genau, er auch relativ frisch aus einer langjährigen Beziehung kam, wir auch schon sehr früh über offene Beziehungen gesprochen hatten. Und ich dann auch meinem Freund schon ganz früh gesagt habe, jo, da ist jemand, wenn der wollen würde, ich würde auf jeden Fall was mit dem anfangen. Und ja, und dann war es am Anfang halt, ne, wie vorher auch, ja, solange es sexuell ist, ist schon okay, so, wir kommen schon klar. Aber wie sich das halt entwickelt, Stück für Stück und ganz langsam, aber schleichend, aber unschleichend, nee, macht gar keinen Sinn.
langsam
aber sicher, aber auf jeden Fall hat es sich halt dahin entwickelt, ja, dass viele Gefühle mit ins Spiel gekommen sind und ich gemerkt habe, ja, das ist jetzt auch nicht mehr aufzuhalten sozusagen. Mhm. Also wo mein Partner, also mein quasi dann erster Partner gesagt hat, also er fühlt sich jetzt auch nicht danach, mir jetzt irgendwie was zu verbieten, nur weil es jetzt schwieriger wird zwischendurch oder weil er merkt, oh, jetzt verliebt sie sich in den anderes, weil sich das auch zu falsch anfühlen würde, mir halt Dinge zu untersagen, die mir gerade ja anscheinend immer wichtiger werden. Mhm. Gerade weil mir halt Mensch immer wichtiger wird. Und in all dem Austausch, der auch nicht leicht ist und auch in alle Richtungen sehr, also weiß ich nicht, aber halt immer ehrlich. Ja. So, und ja, dass wir jetzt seit, weiß ich nicht, ungefähr einem Monat tatsächlich von zwei Partnern sprechen, die auch die meine Geburtstagsnacht mit mir zusammen verbringen, was auch zu zweit unternehmen, sich zu zweit irgendwie absprechen, wie es ihnen gerade geht und so.
Wahnsinn.
Richtig crazy.
Richtig
und ich
crazy.
Weiß selber nicht, wann mir das überhaupt passiert ist. Und ich wundere
richtig
mich immer noch.
Crazy. Das ist aber ganz frisch. Das ist jetzt ganz frisch, aber.
Das ist schon noch ziemlich frisch.
Dass
es jetzt auch vor allem diesen Status hat, würde ich sagen. Ja.
Okay. Ja, ich habe dich natürlich ganz bewusst ausreden lassen. Ich hatte zwei Milliarden Fragen zwischendurch, aber ich habe mich total zurückgehalten. Und an der Stelle auch nochmal an die Leute, die gerade live zuschauen. Jetzt ist, glaube ich, gerade eine ganz gute Möglichkeit, dass ihr mal ein paar Fragen in den Twitch-Chat reinhaut. Und wir gleich ein bisschen auf eure Fragen auch mit eingehen. Du hast ein paar Themen angesprochen oder ein paar große Bereiche, die ich sehr wichtig finde. Einmal Wahrheit hast du angesprochen und dann auch immer, dass du dich auch in diese Momente, in diese Wahrheit verliebt hast, zu sagen so, hey, da nimmt sich jemand nicht zurück, da ist jemand ganz er oder sie selbst und das finde ich total toll und schön und das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis von der Polygamie, dass es eine Ehrlichkeit gibt. Und das ist sehr schwierig, sich gegenüber ehrlich zu sein und anderen auch gegenüber ehrlich zu sein, weil man mit Wahrheit häufig verletzt. Mhm. Also glaube ich, wenn man mit seiner ganz persönlichen Wahrheit an jemanden herantritt, und das merkt man häufig bei Beziehungen, glaube ich, dann kann man schnell Leute verletzen. Wie schaffst du das, so ehrlich zu bleiben? Oder was glaubst du, ist vielleicht der Schlüssel? Vielleicht weißt du es auch nicht, aber was liegt dahinter, dass ihr drei damit so ehrlich miteinander umgehen könnt?
Boah, ich glaube, es gehört vieles dazu. Als erstes fällt mir immer ein, da haben wir ja gerade auch schon viel drüber gesprochen, eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, generell gewissermaßen die Unabhängigkeit davon, dass nur ein anderer Mensch einen glücklich machen kann.
Ja.
Also, dass du weißt, dass selbst wenn ein bestimmter Mensch mit der Wahrheit, die er an dich heranträgt, dich verletzt, oder dich im schlimmsten Fall, was ja immer die größte Angst ist, verlässt im Endeffekt, dass da was bleibt, dass da was ist, wofür es sich zu leben lohnt, dass du an sich deine Existenz, dein Leben zu wertschätzen weißt, auch unabhängig von partnerschaftlichen Beziehungen zum Beispiel. Auch unabhängig davon, ob dich der eine Mensch attraktiv findet oder sich in dich verliebt oder nicht. Darüber hinaus, glaube ich, im Austausch hat es viel damit zu tun, dass ich einfach, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe einfach gemerkt, ich ist einfach Stück für Stück. Ich war auch, also früher ganz viel gar nicht ehrlich in Beziehungen, habe ganz viel von meinen Emotionen zurückgehalten, weil ich halt genau das keinen Menschen verletzen wollte. Ist auch immer noch die größte Angst, glaube ich, bei uns allen.
Ja.
Verletzung zu verursachen fühlt sich immer ganz, ganz schlimm an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich Menschen im Endeffekt mehr verletze, wenn ich sie nicht wirklich wissen lasse, was in mir vorgeht. Weil dann verstelle ich mich. Dadurch baue ich im schlimmsten Fall irgendwie eine Mauer, eine Distanz auf zu Menschen, weiß im Endeffekt selber vielleicht nicht mehr, was ich möchte und habe dann gemerkt, okay, dann irgendwie Augen zu und durch und dann wissen wir, was Sache ist und dann dürfen alle damit umgehen. Weil solange du nicht weißt, was der andere wirklich fühlt, musst du ja immer nur raten. Dann musst du dir Gedanken machen, dann bist du aber irgendwie auch verzweifelt, weil du willst es irgendwie wissen, irgendwie vielleicht auch nicht, weil du Angst hast vor der Wahrheit und dein Kopf macht ganz schön viele verrückte Dinge, wenn du nicht weißt, woran du bist. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich oft genug gemacht, dass es irgendwie am Ende immer gut tat, auch mit einer harten Wahrheit, auch mit einem Verletztwerden oder mit einem Verletzen umzugehen. Und ich mich irgendwie immer mehr befreit gefühlt habe, als in den Momenten, wo ich gar nicht wusste, woran ich bin oder Dinge zurückgehalten habe und damit Leute im Endeffekt nur mehr verletzt, weil ich dann halt unehrlich war oder so.
Ja. wenn man etwas dann verschweigt und vor allem, wenn man große Wahrheiten verschweigt, so sehe ich das mittlerweile, wenn man Wahrheiten verschweigt, dann werden sie irgendwann zu Lügen. Auch wenn man nie aktiv gelügt, gelogen hat, wenn man so eine Wahrheit einfach verschweigt, dann wird die riesengroß und dann gibt es diesen ein Elefant steht im Raum irgendwann, weil einfach irgendwas dann zwischen den Menschen steht. Das andere Thema, was du angesprochen hast, würde ich jetzt einfach mal mit Balance betiteln. Da gab es so einen schönen Moment, wo du meintest, da gab es am Anfang in eurer Beziehung einen Moment, wo du eben mit anderen Leuten was hattest, er aber noch nicht, hast du dann gesagt. Mhm. Das ist nämlich das, was mich immer interessiert. Also ich war nie in einer offenen Beziehung. Glaubst du, dass Balance wichtig dafür ist, dass wenn man sagt, ich habe jetzt hier mit dieser Person geschlafen, dass die andere Person dann mehr oder weniger stillschweigend vorausgesetzt eigentlich auch mit wem schlafen muss, damit die Balance wieder eingehalten ist, auch wenn es gerade, also glaubst du, dass Imbalance und Balance da was Ausschlaggebendes sind, um irgendwie auch Frieden in der Beziehung herrschen zu lassen, sage ich mal?
Voll geile Frage. Ich glaube, Balance kann sehr helfen, weil es dafür sorgt, dass wir uns auch gegenseitig besser verstehen. Also wenn du quasi die Rollen auch mal tauscht und quasi ähnliche Dinge erlebst mit anderen Menschen zum Beispiel, das viel mehr auch dich spüren lässt. Also wenn zum Beispiel mein Partner Angst hat, dass ich mit wem anderes schlafe und dann nie wieder an ihn denke, aber selber mit einer anderen schläft und trotzdem noch an mich denkt, dann weiß er ja klar, stimmt, geht ja auch. Deswegen ist Balance auf jeden Fall super hilfreich, aber ich finde es eine ganz schlimme Vorstellung, das vorauszusetzen oder einzufordern, weil gerade sowas wie Sex und Liebe, was so Natürliches, nicht Erzwingbares ist oder nicht sein sollte, dass ich super falsch und einfach unangebracht fände, wenn einer meiner Partner nur aus Prinzip zum Beispiel sich eine andere sucht, weil ich jetzt gerade auch ein anderes habe. Ja. Weißt du, wenn es so zu einem Gesetz wird, wenn es so, ich finde generell Regeln, ich mag das alles nicht, weil das ist immer, gerade mit Gefühlen, also überleg dir mal, wie unberechenbar Gefühle sind und wie neu und wie du jeden Tag theoretisch was anderes fühlen kannst und das irgendwie so vorauszusetzen, so hey, wir müssen jetzt aber beide mal, also alles, was mit müssen zusammenhängt, ist für mich irgendwie schon so, lass halt gucken, wie es passiert, im besten Fall. Und mein erster Freund hat auch mittlerweile mit anderen Frauen geschlafen, mein zweiter Partner sowieso, auch schon vor mir, auch dann am Anfang unseres Verhältnisses. das tat auf jeden Fall gut, weil ich dann auch wieder in die eifersüchtige Rolle zum Beispiel gekommen bin, weil ich mir wieder spüren durfte, wie das eigentlich ist und dafür dann halt noch mehr Respekt auch vor den beiden hatte. Weil es war so, dieses Gefühl, ey, und ihr die ganze Zeit müsst irgendwie gucken. Also es schon schafft einfach super viel Verständnis. Also Balance schadet nicht. Aber ich würde es nicht voraussetzen, weil das wäre zu unnatürlich, finde ich.
Ja. Mega, mega das interessante Thema. Ich finde es richtig cool. Du hattest eben auch so das Thema angesprochen, so wie wir Monogamie kennengelernt haben, ne? In allen Filmen, in allen Songs, in allen Theaterstücken. Also ich glaube, dass Monogamie und vor allem so die freie Liebe zu sagen, hey, die meiste Zeit der Menschheit wurden ja Leute verheiratet, also einen sehr, sehr langen Teil, da konnte man sich gar nicht aussuchen, wen man eigentlich liebt. Und dann kam eben Leute wie Shakespeare ran, die meinten so, nee, ich schreibe jetzt hier ein Theaterstück und da verlieben sich zwei und die sind echt verliebt so und die wollen miteinander zusammen sein, weil sie es wollen und nicht, weil sie müssen. Und deswegen, also wir sind, glaube ich, gefühlt von den letzten 400, 500 Jahren Popkultur von Monogamie geprägt. Es gibt nicht so wirklich polygame Popkultur, oder? Gibt es irgendwie Serien oder Songs oder Filme, die dieses Thema irgendwie angreifen? Außer dieser Podcast jetzt natürlich, das beste Popkulturprodukt der heutigen Zeit.
Boah, voll die gute Frage. Ich habe schon in zumindest meiner Blase das Gefühl, dass es mehr Thema wird, als es mal früher war. Bin mir aber auch nicht sicher. Also ich glaube, habe zumindest ja den Eindruck, dass die, zumindest meine Elterngeneration, dem noch sehr viel skeptischer gegenübersteht als so mein Freundeskreis. Liegt aber wahrscheinlich auch an den bekloppten Kreisen, in denen ich mich aufhalte. insgesamt popkulturell habe ich, wenn dann, verpasst, wenn es da schon groß was gibt. Also wie gesagt, so Bücher, das kommt jetzt alles ein bisschen mehr auf. Wenn du danach suchst, findest du viel. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, dass wir auf irgendeinem Weg automatisch damit konfrontiert würden, wenn wir nicht zufällig wen kennen, der das gerade so lebt, ist, glaube ich, immer noch sehr schwierig.
Und was mich auch nochmal so ganz praktisch interessiert, ist das Thema der Eifersucht und der Eifersucht zwischen euch rein. Du hast gesagt, deine beiden Partner, die verstehen sich sowieso und die gehen gut miteinander um, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht trotzdem irgendwie Eifersuchtsmomente gibt, wo man denkt so, ah, wenn es so und so ein Problem gibt, dann gehst du immer zu ihm oder er geht immer zu ihr. Also das ist so, dass man sich rausgelassen fühlt so ein bisschen in manchen Momenten oder das Gefühl hat so, hey, jetzt, ne, also bei diesem Dreieck, dass da ein Band stärker ist als das Band zwischen mir und, ne, also sowas so. Gibt es solche Situationen, wie geht ihr damit um?
Oh, da musst du eigentlich die beiden fragen. Ich finde es super schwierig, das selber zu beantworten. Ich meine, ich bin ja nur hier, weil ich natürlich in dem Rahmen mich schon in der einfachsten Rolle fühle. Und natürlich kriege ich von beiden, also, nee, sagen wir es mal so, die ersten Momente, die auf jeden Fall man als Eifersucht bezeichnen würde, sind auf jeden Fall von meinem ersten Freund ausgegangen, weil natürlich da kam dieser neue Mensch, den er kaum kannte. Und das kann sich ja jeder Mensch vorstellen und da ist mein Freund auch nicht übernatürlich, was für Vergleich- und Angstmechanismen sich da im Kopf anschalten. Und die sind aber im Kern, wenn wir dann darüber sprechen und ich nachfrage, eigentlich immer davon geprägt, dass er irgendwo Angst hat, mich verlieren zu können. Dass da irgendwas in seinem Kopf nicht aufhört zu denken und wenn doch nachher nur noch der andere spannend ist. Also ich glaube, dagegen kannst du im Endeffekt erstmal gar nicht viel machen, außer halt darüber zu sprechen und dem Raum zu geben und zu merken, dass mit allem, was ich ihm sage, da schon ganz schön viel von dem, was er sich in seinem Kopf vorstellt, irgendwie gar keine Relevanz mehr hat, weil ich ihm natürlich viele Ängste auch nehmen kann. Zumindest wenn er halt es schafft, mir zu glauben, weil du kannst ja auch, also ich glaube, das größte Problem ist auch immer noch, dass er rational absolut versteht, dass es da nichts zu befürchten gibt, aber Gefühle sind halt Gefühle.
Ja.
Das willst du tun. Die machen dir halt manchmal Bauchschmerzen. Und das ist, glaube ich, was, ich weiß nicht, ob es sich jemals ausschalten lässt, aber was, glaube ich, einfach in dem, wenn man sich anguckt, was man für dieses, ich nenne, wenn wir Eifersucht als Leid bezeichnen, also was halt irgendwie wehtut, wenn du es abwägst und schaust, was du aber wegen diesem ganzen verrückten Beziehungsmodell jetzt auch an neuen Eindrücken und an tatsächlicher, ich sag's einfach mal, bedingungsloser Liebe gewinnst, weil du halt dich so sehr mit Dingen konfrontierst, dann ist es irgendwie, lohnt sich das? Also, so, also ich finde das total, also ich fühle mich nicht in der Rolle, das unbedingt so zu sagen, aber ich weiß halt von meinen Partnern, dass sie das auch so empfinden, in den allermeisten Momenten, dass es halt, wenn dieser Schmerz sich gerade mega präsent ist und die Emotion einen völlig überkommt, wo du auch wahrscheinlich, also da kannst du ja, wenn du im emotionalen Tief bist, kannst du ja nicht mehr rational denken. Aber so emotionale Tiefs gehen ja immer vorbei. Erst recht, wenn du Menschen hast, mit denen du gut drüber sprechen kannst und wenn deine Gefühle halt auch da sein dürfen. Und ich glaube, am meisten hilft auch, dass ich vielleicht niemals gesagt habe, du sollst nicht eifersüchtig sein oder das ist jetzt ein blödes Gefühl, das ist doch gar nicht angebracht, weil es gibt gar keinen Grund. Sondern einfach das anzuerkennen und zu wissen, dass ich halt selber mich genauso fühlen würde.
Ja.
Aber wir halt alle wissen, dass es gerade so bereichernd ist und ich auch meinem Partner, also dass wir beide wissen, dass die Beziehung, die wir vielleicht sonst gerade hätten, wenn einfach alles immer normal geblieben wäre, vielleicht auch gar nicht so schön wäre. Also dann gäbe es vielleicht andere Herausforderungen wie Langeweile, wie Selbstverständlichkeit, dass man sich nicht mehr richtig wertschätzt, dass man gar nicht mehr sich so richtig krass fühlt, weil keine krassen Themen da sind, über die wir uns so krass austauschen müssten. Und ich würde es nicht tauschen wollen gegen das, was wir gerade quasi erleben. Und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall nicht einfach.
Aber voll cool, dass du es deswegen auch teilst.
Es gibt keine Heilung für Eifersucht. Es gibt nur den Weg, das irgendwie anzuerkennen und damit umzugehen und zu merken, dass es nicht völlig zerstörerisch ist, das Gefühl. Sondern mal da und dann auch mal wieder weg tatsächlich.
Es kommen langsam ziemlich coole Fragen im Chat rein. Eine Frage möchte ich vorlesen von einem Username namens Nicknacks, der fragt, oder die fragt, wissen denn die jeweiligen Schwiegereltern davon und wie sehen die es denn?
Süß. Die Schwiegereltern von meinem quasi ersten Freund, die wissen das. Die Mama war am Anfang sehr skeptisch, weil wie gesagt, ich glaube, unsere Elterngeneration, meine Mama war übrigens auch sehr skeptisch, mein Papa war, glaube ich, so, du machst das schon. aber tatsächlich, da sie auch einen guten Kontakt zu ihrem Sohn hat und die da auch viel drüber sprechen, kriegt sie halt auch mit, wie es ihm geht und kriegt auch mit, dass es ihm sehr oft sehr gut geht. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis und sie vertraut da, glaube ich, uns einfach, was ganz schön ist. Genau, und mein neuer Freund hat keine Eltern mehr. Deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Hm. Die gucken von oben irgendwo zu und sind hoffentlich auch ganz froh.
Und, ja. Und deine Eltern?
Ja, wie gesagt, Mama ist, also war sehr, 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 sehr skeptisch. Ich glaube, weil sie selber auch unbedingt, ich glaube, sie hat sehr viele schlechte Erfahrungen, auch vor allem mit Betrug und Fremdgehen gemacht in Beziehungen. Und ist, glaube ich, ganz anders einfach ja auch groß geworden mit solchen Verhältnissen, die halt irgendwie nicht funktioniert haben. Oder wo einfach generell so viel Offenheit in Beziehungen, glaube ich, einfach nie passiert ist. Und deswegen auf jeden Fall sowas wie eine andere Partnerin, eine andere Partner, sowas mega Bedrohliches und Zerstörerisches ist in ihrem, in ihrem Weltbild.
Ja.
Aber das ist bessert sich, da sie das ja alles mitbekommt.
Okay.
Und genau, beide kennen auch meine Eltern so. Das ist schon alles, ja.
Ja, ja, ja.
Dürfen die live mitkriegen.
Okay, okay. Und eine andere Frage noch aus dem Chat von einer Userin namens Tina, die fragt generell, haben die beiden denn noch andere Partner? Also gibt es noch Partner neben dir oder führt ihr zu dritt dann eine offene Beziehung, in der noch mehr möglich ist?
Also möglich ist alles. Ich würde eh sagen, dass ich, also manchmal passt überhaupt kein Wort, es passt aber auch. Ich habe mich zwischendurch so gefühlt, als würde ich eigentlich zwei monogame Beziehungen gleichzeitig führen, was sich ja irgendwie ausschließt. Das ist auch ganz verrückt, weil ich bin ja in beiden Beziehungen, wenn ich sie einzeln betrachte, monogam. Also ich schlafe gerade nur mit den beiden und habe sonst keine Partner. Aber die beiden haben quasi mich als sowas wie Beziehungspartnerin irgendwie, wenn man es in irgendein ekliges Konzept quetscht, aber schlafen noch mit anderen Frauen, mit denen sie aber nicht so eine Beziehung haben wie mit mir. Genau.
Okay, okay. Das ist wahnsinnig interessant. Eine andere interessante Frage aus dem Chat, auch eine interessante Formulierung von einem Nutzer oder Nutzerin namens Bella von Nutella. Gibt es denn einen Hauptpartner und mehrere Nebenpartner oder wie funktioniert das Zusammenleben?
Ich finde das, es rollt sich alles hoch, wenn es um Begriffe geht. Ich kann es aber voll verstehen, dass, also wir müssen das ja irgendwie alles formulieren. So. Also ich glaube schon, dass ich von den beiden gerade die Hauptpartnerin bin, so, wenn man das dann irgendwie so sagen kann. Also einfach auch der Mensch, mit dem am meisten Zeit verbracht wird. Ich verbringe aber zum Beispiel mit beiden sehr ähnlich viel Zeit. Oder halt auch mal Zeit zu dritt. Also ich fühle mich da nicht, also es ist natürlich einfach auch ein komplett anderes Verhältnis zu einem Menschen, mit dem ich jetzt schon seit 3 Jahren fast zusammen bin und halt jemanden, den ich seit einem halben Jahr gerade mal kenne. So, das ist irgendwie, ich habe gar keinen Anspruch, das in irgendeine Kategorie oder in eine Hierarchie zu packen, weil es sich so unfassbar anders anfühlt und es gar nicht vergleichbar ist, tatsächlich. Ja.
Okay. Und ich mache einfach direkt weiter mit den nächsten Fragen aus dem Chat. Captain Lahaus fragt, gibt es viele Streitigkeiten, wenn beide was alleine mit dir zusammen unternehmen wollen?
Ist noch nicht passiert, nee. Also ich habe tatsächlich ja auch sehr viel Zeit. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie das alles wäre, wenn ich zum Beispiel 40-Stunden-Job hätte oder mehr.
Ja.
Wenn ich nicht eh so viel Zeit hätte, die ich mir gut selber einteilen kann, ob das dann nicht alles viel komplizierter wäre. Aber dadurch, dass die beiden und ich, dass wir alle drei viel Zeit haben, also klar hatte ich das schon mal, dass quasi mich jemand fragt, ey, heute zusammen dies und ich sage dann halt, nö, heute mache ich aber mit ihm was. Aber dann sehen wir uns halt am nächsten Tag und das ist alles völlig okay. Also da musst du noch nie sich um Zeit mit mir gestritten werden. Das ist ganz schön, ja.
Okay. Noch eine Frage kommt wieder von Nick Next. Mir fällt auf, dass die meisten Leute von euch im Chat irgendwas mit Essen im Namen haben. Also entweder seid ihr nach einem Snack benannt oder nach Nutella oder nach Nudeln. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe das Gefühl, ihr habt euch abgesprochen. Nick Next fragt nochmal, wäre es denn für dich bzw. für die beiden möglich, dass es ein gemeinsames Zusammenleben in einem Haushalt gibt?
Boah, weiß ich nicht. Also tatsächlich zeigen die bisherigen Erfahrungen, sagen wir es mal so, dass wir es sehr spannend und auch bereichernd finden, uns zu dritt zu treffen, das aber nicht unbedingt im Alltag uns gerade so erfüllt, würde ich jetzt sagen.
Ja,
also
okay.
Insofern, das ist einfach, also ich mag halt einfach selber auch so sehr dass die Zweisamkeit irgendwie, also sei es jetzt auf eine romantische Art, aber einfach auch aufgrund von zwischenmenschlicher Kommunikation, also generell auch unabhängig von meinen Partnerschaften, spreche ich lieber mit Leuten unter 4 Augen als zu dritt oder zu 10 eigentlich. Und natürlich wird es alles noch viel komplizierter und irgendwie weirder, wenn natürlich ausgerechnet eine zwei Partner und du diese Dreierkonstellation stellt. Deswegen, ich bin immer total froh und es ist ein total schönes Gefühl, beide da zu haben, aber so im Alltag kann ich es mir gar nicht vorstellen. Aber ich kann mir tatsächlich auch nicht mal vorstellen, mit einem von beiden gerade zusammenzuleben, weil ich es total genieße, halt auch davon irgendwie so räumlich frei zu sein und mich frei machen zu können. Also ich, so in irgendeiner Kommune in der Zukunft, ja, also mit den beiden und 10 anderen auf jeden Fall. Aber jetzt nicht so akut und nur zu dritt.
Okay. Zu dem Thema wollte ich auch noch mal ein bisschen ausholen und noch mal meinen eigenen Senf dazugeben. Und zwar zum Thema einmal der Eifersucht. Ich habe eine Weile lang sehr, sehr starke Eifersucht empfunden. Echt teilweise krankhaft. Also ich war in einer Situation, wo ich das erste Mal aus meiner Kleinstadt nach Berlin gezogen bin und meine damalige Partnerin, die ist dann währenddessen nach Hamburg gezogen und wir haben halt so eine Berlin-Hamburg-Beziehung geführt. Und das hat mir einfach, das ist mir so schwer gefallen, weil sie halt die ganze Zeit neue Leute kennengelernt habe, ich aber auch, aber ich war todeseifersüchtig. Ich war kein, also mit mir hätte ich keine Beziehung gerne geführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein schwieriger Typ. Und letzten Endes ist die Beziehung auch daran zugrunde gegangen und es war eben so schlimm, dass ich am Ende gesagt habe, boah, ich finde das so schlimm, dass ich so eifersüchtig bin, ich möchte da irgendwas dran machen, was kann ich daran machen? Und habe dann letzten Endes, ich habe erst viel mit Freunden drüber geredet und meinte dann so, hey, meint ihr vielleicht eine Therapie wäre eine gute Idee? Und die meinten dann so, have you ever tried meditation? Wow. So ungefähr. Und cool. Ich habe dann tatsächlich da echt in so einem Moment auch angetrieben von sehr viel Schmerz und sehr viel Unwohlsein und viel von ich möchte so nicht weiter sein und so nicht weiter leben, habe ich eben Meditation angefangen. Und das Buch, was ich damals gelesen hatte, war The Power of Now. Da haben wir, glaube ich, auch schon
geil.
Mal prinzipiell im Podcast haben wir, glaube ich, da schon mal drüber geredet. Kann ich auch Leuten grundsätzlich sehr ans Herz legen, dieses Buch, weil es da eben um das Leben im Jetzt geht und eben um auch darum, dass man seine Gefühle und Gedanken mal beobachten soll. Wow, und je mehr man das tut und je mehr man das praktiziert, dann ist ein Nebeneffekt von Meditation eben auch, dass man so ein bisschen merkt, wenn diese Gefühle entstehen. Und bevor die Gefühle dich komplett übernehmen und du wie ein wilder Stier in der Arena anfängst, nur noch rot zu sehen und wütend bist oder traurig, weil so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich total übermannt von meinen Gefühlen gefühlt. In einem Moment mega sauer, in einem Moment mega traurig, in einem anderen Moment was anderes. Dass ich das gemerkt habe, so krass, ich sitze hier gar nicht mehr im Fahrersitz. Und ich würde eigentlich gerne wieder im Fahrersitz in meinem Leben sitzen. Und dabei hat mir die Meditation tatsächlich sehr geholfen. Und dann habe ich mich generell mal mit dem Thema der Monogamie auch nochmal ein bisschen und Beziehungen immer weiter auch auseinandergesetzt und auch gefragt, was ist das eigentlich alles? Und ich bin an einem Punkt, wo ich glaube, dass monogame Beziehungen haben halt das Ding, dass Sex ist das höchste Sakrileg, das ist das Heiligste in dieser Beziehung. Weißt du, es ist so, wir schließen einen Vertrag in Anführungsstrichen, beim Heiraten tatsächlich wortwörtlich, da wird ein Vertrag geschlossen, dass wir nur noch mit diesem einen Partner in einer Beziehung sind und jeder Gedanke, jedes Interesse daran, mit einer anderen Person Zeit zu verbringen und vielleicht auch romantisch Zeit zu verbringen, ist eigentlich Todsünde. Ist quasi, wenn du es irgendwie in der Bibel, es ist Blasphemie, so, es ist Gotteslästerung, das darf man nicht, es ist unmöglich. Und das Ding ist aber, dass es bei keinem einzigen Menschen auf der Welt so sein wird, dass du nicht irgendwann mal Interesse hast, irgendwann mal jemand anderen anguckst und wenn es nach 30 Jahren Ehe ist, dass du sagst so, boah, einfach einmal vielleicht mal wie ein anderes oder einfach mal was anderes, Neues, Aufregendes zu haben und es muss auch gar nichts Langwieriges sein, sondern einfach was für den Moment, dann ist es automatisch ein riesiges Problem, wenn du das so empfindest. Und das ist ein Problem, was monogame Beziehungen irgendwie nicht so richtig lösen können. Und das ist der Punkt, wo ich auch bin, wo ich persönlich mittlerweile glaube, ich glaube, es ist mega schwer, eine offene Beziehung oder eine polygame Beziehung zu führen. Bei dir ist es nochmal was ganz anderes irgendwie, weil du zwei, wie du das angesprochen hast, zwei monogame Beziehungen auf einmal hast. Ich finde es mega krass. Aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich das Vertrauen mit einem Partner aufgebaut habe und ganz ehrlich mit mir selber und der anderen Person sein kann, wo ich weiß, okay, ich kann immer komplett offen und ehrlich sprechen, auch was man lernen und praktizieren muss, glaube ich, dann bin ich bereit zu sagen, okay, ich bin bereit, diese Beziehung zu öffnen. So, ich bin noch nicht an dem Punkt aktuell bisher angekommen, aber ich bin zumindest von einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin der eifersüchtigste Mensch der Welt und es ist alles total schlimm, hingekommen zu, ich sage, ich glaube, es löst ein ganz großes Problem, was monogame Beziehungen haben, aber das dann praktisch zu leben, dafür fand ich das Gespräch jetzt gerade mit dir über das Thema mega interessant. Was ist das, da bedarf es viel, viel Zeit, viel Liebe, viel, viel ehrlich miteinander sein. Deswegen fand ich es mega inspirierend, darüber zu reden. Das nur mal so von meiner Seite. Ja, abgedreht. Abgedreht, wow. Pia. Yep. Wahnsinn, wahnsinniges Gespräch. Okay, ich gucke noch mal ganz kurz in den Chat, weil ja, immer noch manchmal ein paar Fragen reinkommen. Auch noch mal von Tina die Nachricht, hey, sie findet es mega spannend. Vielen Dank für die Offenheit und die persönlichen Einblicke. Dann kommt eine Frage, die finde ich generell eine schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem mal von Hedrick. Glaubst du, dass es Partner fürs Leben sind? Pia, die Partner, die du hast, Partner fürs Leben. Was löst der Begriff Partner fürs Leben bei dir aus?
Ich denke nie weit in die Zukunft, es sei denn, es geht um Klimawandel. Aber so, das Grundgefühl dadurch, dass ich halt im Jetzt mit den beiden lebe und das Jetzt so unfassbar wundervoll finde, habe ich erstmal keinen Widerstand in mir, wenn ich mir vorstelle, dass es mein Leben lang so bleibt. Also kann ruhig, ist schön. Okay. Ich wüsste, ich habe noch jede Menge Dinge, die ich mit den beiden gerne erleben würde. Und wenn die Leben lang dauern, auch okay.
Okay. Und die letzte Frage, die ich heute aus dem Chat rannehmen werde, kommt von Orangenkakao. Schon wieder jemand mit Essen im Namen.
Das ist geil.
Ich liebe eure Usernames heute wirklich. Hast du Angst, dass eine deiner Beziehungen irgendwann vorbei ist? Könntest du die andere Beziehung dann noch normal weiterführen?
Boah. Wie gesagt, da ich das unfassbare Glück habe, nicht so, also echt wenig in der Zukunft rumzudenken und mögliche Szenarien durchzuspielen, empfinde ich gerade auch keine Angst davor, dass eine von beiden Beziehungen vorbeigehen könnte, weil das, wenn dann in meinem Empfinden in der fernen Zukunft ist, die ich einfach gerade nicht auf dem Schirm habe. Und ich glaube schon, dass ich das stark auch auf das Miteinander mit dem anderen Menschen auswirken würde, weil sich einfach es ist ja jetzt auch schon in gewissermaßen, so neu es auch ist, schon irgendwie, sagen wir mal, normaler Zustand geworden, das irgendwie zu dritt auch so auszuloten. Und natürlich mich auch der Verlust von einem von beiden so, sagen wir mal, verletzen würde, dass ich natürlich auch einfach selber erstmal in einem anderen Zustand wäre und dementsprechend natürlich auch jede andere Beziehung wahrscheinlich erstmal anders fühlen würde. Was war die Ausgangsfrage? Ob ich mir das vorstelle oder
ob die andere Beziehung dann noch normal weiterlaufen könnte, wenn eine davon.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich hätte nicht das Gefühl, dass ich mich entweder von Keim oder von beiden trennen müsste. Das sehe ich jetzt nicht so. Nö. Ja.
Finde ich aber auch nochmal einen ganz, ganz tollen Punkt, den du gerade gemacht hast, so dass du dich nicht in diesen Zukunftsängsten aufhältst, was, glaube ich, generell was ist, was auch zu dem Thema Power of Now nochmal sehr, sehr gut dazu passt. Weil es gibt viele Gedanken, die sind wichtig für die Zukunft, dass man was plant und sich was überlegt, aber es gibt auch ganz viele Gedanken für die Zukunft, die sind total unproduktiv und lassen einen nur in so hypothetischen Ängsten schweben. Und da muss man sich ein wenig, glaube ich, versuchen, von fernzuhalten. Und genauso auch von der Vergangenheit. Da gibt es mega wichtige Dinge, die man daraus ziehen und lernen kann für die Zukunft. Aber es gibt auch ganz viel, wo der Kopf immer wieder Szenarien wiederholt, wo man sich denkt, meine Güte, brauche ich das wirklich? Und deswegen sehr, sehr schön, wie du damit umgehst und auch selber sagst, so hey, also ich verbringe nicht viel Zeit damit, an die Ängste meiner Zukunft zu denken, sondern bin halt damit beschäftigt, gerade jetzt zu leben. Sehr, sehr schön.
Genau.
Voll cool.
Ja. Das hilft auch bei allen Themen übrigens viel, ne? Hast du ja auch schon gesagt, Eifersucht, ich glaube, das ist die Grundlage für ganz viel. Und bei mir witzigerweise genau das Buch, was du, das Power of Now, war das mein allererstes Buch, was irgendwie so eine Thematik hatte. Und hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass ich so leben kann, wie ich gerade tue.
Ist ein schönes, wichtiges Buch. Ist, glaube ich, schon 2-3 Mal in anderen Podcast-Folgen hier gefallen. Und du hast noch ein anderes Buch heute erwähnt. Das war Treue ist auch keine Lösung.
Genau so.
Ja, okay. Das sind immer, ich wiederhole noch mal ganz gerne die Buchempfehlungen, weil Leute manchmal noch mal fragen. Das waren die beiden, über die wir heute gesprochen haben. Pia, war ein mega Gespräch. Wirklich mega, mega viele verschiedene Themen abgehandelt heute. Also wir sind natürlich auch mit dem kontroversesten Thema in das Gespräch reingechartert, glaube ich. Und ich fand es mega schön, weil ich gemerkt habe, auch so, dass das Schöne an diesem Podcast auch so intensiv sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Du bist ein sehr reflektierter Mensch. Du hast dich mit vielen Dingen, über die du redest, sehr viel auseinandergesetzt, aber bist auch gar nicht so, also du siehst auch den Prozess bei allen Dingen und sagst halt auch nicht so, ich bin halt nicht an einem Tag aufgestanden und war auf einmal die vegane polygame Aktivistin. Sondern es war eine jahrelange Entwicklung dahin. Ja. Und dass du das so siehst und auch irgendwie sehr offen bist, darüber zu reden und darüber reflektierst, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das heute zu hören.
Dankeschön. Hat mir auch, also du hast auch so geile Fragen gestellt, wenn ich das mal so zurückgeben darf.
Danke.
Ist sehr aus mir herausgesprudelt, sehr natürlich, hat sich toll angefühlt.
Ich fand es sehr, sehr schön. Ja. Wenn ihr da draußen Lust habt, mehr von Pia zu sehen, zu konsumieren, zu hören, was auch immer, wenn ihr auf Twitch seid, dann ist jetzt unter dem Stream sind 3 Panels, die ihr anklicken könnt. Da findet ihr zum Beispiel ihre Website. Ich glaube, das ist kraft-futter.de oder so,
genau.
Sowas. Genau. Da ist auch der Shop und der Gemüsekalender, den du angesprochen hast. Finde ich auch eine sehr coole Sache, weil das habe ich mir eigentlich auch immer gesagt. So, hey, eigentlich müsste man mal übersichtlich sehen, was geht eigentlich gerade ab, gemüsetechnisch. Ja. Einfach mal auf kraft-futter.de vorbeischauen oder @PiaKraftfutter auf Instagram.
Genau.
Und gibt es noch andere Social Networks? Auf YouTube auch Pia Kraftfutter. Kann man
genau, alles Pia Kraftfutter. Und wie gesagt, bei Spotify, iTunes und Soundcloud den Podcast Leben, Lieben und Lebe, Leben, Lieben. Leben, Lieben und Liebe, Leben. Ich kann ihn selber nicht. Na, ihr könnt aber nach Pia und Clara suchen, das ist einfacher. Der ist aber auch überall verlinkt auf meinem Instagram und so. Den findet ihr schon.
Voll. Ich hab's kommen gesehen und ich war so, oh, jetzt wird sie ihren eigenen Podcast richtig aussprechen können. Shit. Endlich.
Nee, keine
Leben,
Chance.
Leben, Lieben und Liebe, Leben.
Genau. Ja, und da gibt's auch noch viel mehr zum Thema Partnerschaft, offene Beziehungen und das ganze verrückte Zeug.
Das ganze verrückte Zeug. Gib mir mehr von dem ganzen verrückten Zeug.
Gerne. Es hört auch nicht auf, das ist das Gute.
Es hört nicht auf, es bricht nicht ab. Okay, wir verabschieden uns damit aus dieser Folge bei mir zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 8 Uhr live auf Twitch. Schaut gerne vorbei auf twitch.tv/nixdumboy. Dem Kanal könnt ihr ganz einfach folgen. Oder folgt diesem Podcast auf Spotify. Lasst eine Apple-Podcast-Bewertung da, wo auch immer ihr gerade seid. Lasst ein bisschen Liebe da, wenn ihr gerade welche übrig habt. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank, Pia. Und bis dahin. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Yay!